Am Ende wurde es Rang 18 für St. Pauli und damit der Abstieg. Es war allerdings ein Abstieg, der so langsam immer näher zukam auf St. Pauli. Wir wollen das besprechen, was in dieser Saison passiert ist, mit Tim Eckstein vom Millerton. Und los geht's.
Der Rasenfunk Royal.
Ich muss 35 Jahre alt. Ich habe lange gespielt Fußball, aber ich noch nie gesehen ein Spiel genau heute. Für mich das nicht Profimannschaft, das nicht Profifußball. Unglaublich.
Der ausführliche Saisonrückblick.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Max Jakob Ost. Tim, schön, dass du hier bist. Und meine erste Frage an dich: War das Profifußball?
Ich wollte gerade sagen, da hast du ja aber ein fieses Intro ausgesucht. Ja. Ich wusste, dass so eine Einstiegsfrage kommt.
Ja, ein bisschen, natürlich sehr zynisch, weil natürlich war es Profifußball, aber gestatte mir die etwas seichte Einstiegsfrage. Wie geht's dir denn jetzt mit dem Abstieg? Wir nehmen jetzt am Dienstagnachmittag auf, also quasi 2,5 Tage, nachdem es passiert ist.
Ja, du sagst 2,5 Tage, nachdem es passiert ist. Ich bin irgendwann im April abgestiegen, ehrlich gesagt. Muss ich sagen, ich kann es nicht genau beziffern. Irgendwann um und bei Heidenheim, Niederlage in Heidenheim oder Unentschieden gegen Köln oder so. Da bin ich persönlich abgestiegen. Da war ich mir sicher, jetzt geht's nicht mehr. Muss ich ganz ehrlich gestehen, weil da irgendwie, ja, es ging auch so die Energie raus aus dem Team und so. Und ja, mal klar, dann macht man gegen Wolfsburg das 1-1 oder Fujita schießt dann beim Stand von 0-0 an die Latte und du denkst so, wow, okay, jetzt geht hier doch irgendwas. Du hörst auch Heidenheim liegt hinten und so. Und dann denkst du doch, ja, okay, Platz 16 geht doch. Aber dann, als es dann irgendwie soweit war, da wusste man auch irgendwie, also irgendwie, ja, an dem Samstag hatte ich schon so eine gewisse Leichtigkeit. Ich kann das gar nicht beschreiben. Es klingt jetzt irgendwie total hart. Aber, und mir, ich weiß, dass es nicht nur mir so geht. Also irgendwie, St. Pauli ist nicht am Samstag abgestiegen. So kann man es, glaube ich, sagen, sondern das ist irgendwie vorher passiert.
Und ich meine, wir gehen noch näher in die Saison rein, aber das interessiert mich an der Stelle dann schon. Diese Energielosigkeit, das war auch so meine Beobachtung aus der Ferne. Und das haben ja auch viele mit St. Pauli mitgehalten, einfach weil Wolfsburg einer der direkten Konkurrenten war und viele sich gefreut hätten, wenn die mal bestraft worden wären.
Für ja, wir auch, ganz sicher.
Misswirtschaften. Warum glaubst du denn, hat es niemand geschafft, weder Trainer noch Umfeld, obwohl ja wirklich die Fans alles probiert haben, gerade am 34. Spieltag hat man das gemerkt, warum hat es dann niemand geschafft, nochmal so richtig Energie reinzubringen?
Ja, es ist spannend. Also ich war nach dem, das drittletzte Spiel war ja zu Hause gegen Mainz, da war das Heimspiel, saß Christoph Biermann von der Elf Freunde, den man ja auch sonst ganz gut kennt, wer sich mit Bundesliga-Fußball befasst, kennt Christoph Biermann ja ganz gut. Der saß hinter mir auf der Pressetribüne und 10 Minuten vor Anpfiff kam er zu mir und sagte, ey Tim, was denn hier los? Also im Stadion, ne? Also da hat man schon einfach gemerkt, so ja, okay, das ist irgendwie ist Totentanz hier. Also irgendwas stimmt hier nicht. Das wirkt nicht wie Abstiegskampf gerade, wie alle besinnen sich auf Abstiegskampf und jetzt nochmal alle zusammen und volle Energie und so. Ich glaube persönlich, ich habe das auch schon vorher gemerkt, ich habe das schon nach dem Winter, als der FC St. Pauli aus der Winterpause nicht gut rausgekommen ist, da habe ich das vorher schon so ein bisschen gemerkt, dass es zehrt. Die Saison hat irgendwie, ich glaube, es war diese 9-Niederlagen-Serie oder dieses ganz hohe zum Saisonstart, dass man so super gut gestartet ist und auf einmal da so, oh, und dann in dieses ganz tiefe Tal rein ist. Das hat irgendwie Energie gekostet. Ich habe auch zu Leuten gesagt, ich bin einfach nur froh, wenn die Saison vorbei ist, egal wie. So schlimm ging es mir. Und jetzt, deswegen habe ich gesagt, Samstag war ich irgendwie, ging es irgendwie schon in die Richtung, dass man froh war, dass es vorbei ist einfach. Also, ja, natürlich wäre ich gern drin geblieben. Natürlich hätte ich es gerne in die Relegation geschafft. Natürlich, das war jetzt nicht der primäre Grund, aber natürlich hätten wir Wolfsburg gerne in die zweite Liga begleitet. Und dass das alles nicht geklappt hat, ist super ätzend und so. Aber das ist nicht am Samstag schiefgelaufen, sondern das ist irgendwie davor schiefgelaufen. St. Pauli hat genug Chancen serviert bekommen und sie alle nicht genutzt.
Dann lass uns doch da reingehen, wo quasi dann zum ersten Mal die Energie rausgesaugt wurde. Denn du hast es ja schon angesprochen, der Start war super. 3-3 gegen den BVB, 2-0 im Stadtderby gegen den HSV gewonnen, 2-1 zu Hause gegen Augsburg gewonnen. Und dann kommen wir aber schon zu deinem ersten Aspekt, nämlich 9 Niederlagen, die in Serie kamen und bei denen auch, also ich habe hier so eine Übersicht, wo ich alle Expected Goals Werte pro Spiel sehe.
Ja.
Und allein das tut nochmal weh. Alles unter 1,0 und zwar in jedem dieser einzelnen neun Spiele und ehrlicherweise geht es noch eine Reihe weiter, sogar bei dem 1:1 gegen Köln. Ich meine, du weißt, es hatte man 0,14 Expected Goals, das war ja dieser Last-Minute-Ausgleich per Kopfball. Also was ist denn da in dieser Phase passiert und hätte man im Nachhinein vielleicht doch irgendwas dagegen tun können?
Ja, also was da passiert ist, ist, glaube ich, dass es so eine ganz krass negative Dynamik angenommen hat. Die ganze Situation, ich glaube, dass St. Pauli hat gegen Leverkusen zu Hause gespielt, 2:1 verloren, extrem gut gespielt. Gegen Stuttgart, würde ich sagen, auswärts in Stuttgart, da kannst du mal verlieren. Das war auch die ganze Saison über, oder bis dahin, das war das dritte Spiel von Blessin gegen Stuttgart und die drei Bundesligaspiele mit dem höchsten gegnerischen Expected Goals waren dann zu dem Zeitpunkt die gegen den VfB Stuttgart, die drei. Also das merkte man schon, okay, das liegt uns irgendwie nicht. Diese Undav oder in der Vorsaison wollte Made diese schwimmende Position da vorne, das hat uns irgendwie nicht gelegen, irgendwie nicht geholfen oder irgendwas passte da nicht. Und dann hatte man gedacht so, ja, okay, das passiert, kann mal irgendwie schieflaufen und so. Aber dann zu Hause gegen Leverkusen hat man unglücklich verloren, da hat man auch gedacht, ja, okay, das ist jetzt Leverkusen und Grimaldo hat auch einen Oscar für simulierte Verletzungen gewonnen in dem Spiel und so. Das war dann auch schon so, okay. Was dann wehtat, war in Bremen zu verlieren, 0:1. Und da hat man auch gemerkt, Bremen hat damals ein ganz frühes 1:0 gemacht. Da hat man sich auch extrem drüber geärgert, weil das so ein wiederkehrender Fehler war. Da kommen wir auch gleich nochmal zu. Und St. Pauli hat es dann, obwohl es Werder Bremen war zu der Zeit, das muss man ja auch sagen mit Tune davor und danach, muss man ja auch sagen, aber zu der Zeit war es Werder Bremen und Werder Bremen hat sich gefreut, dass die zu Null gespielt haben und sie haben sich darüber gefreut und gesagt, das haben wir super gemacht und ich möchte ehrlich sagen, ja, nee, das lag nicht an Werder Bremen, dass sie kein Gegentor gefangen haben, sondern wir haben es einfach nicht geschafft und da hat man zum ersten Mal gemerkt, okay, wenn ein Gegner sich tiefer reinstellt, Bremen ist früh in Führung gegangen, hat danach nicht mehr viel gemacht, dann fällt es uns richtig, richtig schwer, viel schwerer als in der Vorsaison. Ja. Und es ist uns in der Vorsaison ja schon schwer gefallen. Wir waren in der Vorsaison die schwächste Offensive der Liga nach erzielten Toren. In dieser Saison waren wir es auch wieder. In dieser Saison haben wir sogar ein Tor mehr erzielt. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte, weil wenn man sich Expected Goals Werte anschaut, sind die viel schlechter gewesen als in der Vorsaison. Aber genau, St. Pauli hat in der gesamten Saison eigentlich nie so richtig offensiv stattgefunden. Das muss man so ganz hart, muss man das formulieren. Es hat nicht funktioniert, diese Offensividee hat nicht funktioniert. Und ich muss ehrlich gestehen, ich hatte das ja auch hier im Rasenfunk, haben wir mal drüber gesprochen, ich war von diesen Transfers, die der FC St. Pauli getätigt hat, gerade in der Offensive war ich total überzeugt, weil St. Pauli gesagt hat, okay, uns fehlt Tempo in der Offensive, wir holen uns temporeiche Spieler. Wir haben klar Ricky J. Jones, der schnellste Spieler der Welt, fast schon ein bisschen plakativ, aber es wurden Spieler verpflichtet, da hat man gesagt, okay, wir wollen hier auf Umschaltmomente gehen. Wir sind gerade auswärts, stehen wir viel tief hinten drin und da wollen wir einfach mehr Power dann in Umschaltmomenten generieren. Es ist dann aber irgendwie komplett das Gegenteil passiert, weil Umschalten, also offensive Umschaltmomente, es war überhaupt kein Faktor. Die gesamte Saison über war das kein Faktor beim FC St. Pauli. Nur ganz, ganz selten, nämlich beim 2:0 gegen den HSV, hatte man mal so eine Situation, wo man eine Idee davon bekommen hat. Dann hat Fujita den Ball gewonnen, der ja zumindest nicht körperlich super schnell ist, aber im Kopf wahnsinnig schnell und sehr progressiv spielt, hat sofort einen tiefen Ball auf Ntongi gespielt, der da durchgestartet ist, einfach viel schneller war als der Rest, sogar noch schnell genug war, um eigentlich einen Ball, den er super schlecht angenommen hat oder mitgenommen hat, am Torwart vorbeigelegt, noch zu erwischen und den dann reinzuschießen. Also da hatte man so eine Idee davon bekommen, okay, so sieht das aus, so sieht der FC St. Pauli. Ich hoffe, du bist nicht weggeflogen gerade. So sieht der FC St. Pauli in der Saison 25/26 aus. Aber davon hat man dann im Anschluss nicht mehr viel gesehen. So Alex Blessin hatte dann irgendwann mal gesagt, so ja, wir müssen uns darauf einstellen. Wir sind jetzt super gestartet. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir auch andere Lösungen finden. Aber diese anderen Lösungen, irgendwie kam da nichts. Hat da nichts mehr gezündet. Ich kann jetzt hier einen Monolog halten, noch 50 Minuten, Max. Ich weiß nicht, wie du das jetzt geplant hast, aber ich könnte jetzt gleich zum nächsten Themengebiet rüberspringen.
Warte noch ganz kurz, weil ich muss einmal kurz den Hörerinnen und Hörern die Info mitgeben. Das war das einzige Tor nach Konter, das St. Pauli geschossen hat.
Ist das so? Hast du die Zahl dazu?
Ja, ein Tor nach Konter. Ähnlich schlecht war nur Freiburg, die hatten zwei Tore nach Kontern. Bei denen hat das aber andere Gründe. Und am anderen Ende des Spektrums dann Leverkusen, Bayern und der erste FC Köln gemeinsam mit dem HSV. Die haben zweistellig nach Kontern getroffen. Also das heißt quasi, die eigentliche Spielidee ist nicht aufgegangen, die man quasi mit den offensiven Verpflichtungen hatte. Ich meine, wir werden jetzt noch ganz viel über dieses Thema Torungefahr sprechen und über die Transferpolitik. Aber warum hat man sich denn eigentlich auf eine Idee so krass, wie man neudeutsch sagt, committed? Es hätte ja nichts dagegen gesprochen, sich zwei, drei schnelle Spieler zu holen und dann aber noch einen. Ja, ich meine, das ist jetzt natürlich viel, im Nachhinein wissen wir es alle besser, aber ein Haris Tabakovic hätte ja vielleicht schon gereicht.
Ja, genau, man hat vielleicht gedacht, man hat so jemanden im Kader, ne? Also man hat gedacht, dass so ein Spieler wie Untonji vielleicht eine größere Rolle einnehmen kann, auch als Wandspieler, dass Martin Kaas viel mehr so ein Verbindungsspieler sein kann zu Zehn, nicht kein Bandspieler, kein körperlich präsenter Spieler, aber viel mehr jemand sein kann, der den Dialog mit dem Mittelfeld sucht, der viel mehr im Kombinationsspiel eingebunden ist. Das muss man ehrlich sagen, das war überhaupt, die Bundesliga war in dieser Saison auf jeden Fall oder in diesem Jahr auf jeden Fall eine Liga zu hoch für ihn, wie für viele andere Spieler auch, das muss man auch ehrlich sagen. Ich würde es weniger daran an so einem fehlenden körperlich präsenten Mittelstürmer festmachen. Philipp Tietz hätten wir alle unglaublich gerne beim FC St. Pauli. Aber das hätten 12 andere Bundesligisten wahrscheinlich auch ganz gerne, weil das einfach, weil diese Präsenz einfach total, ja, total hilfreich wäre. St. Pauli hat sich aber gesagt, wir wollen was anderes spielen. Wir haben das die letzte Saison geschafft, ohne so einen Spieler. Und bei St. Pauli hatte man wohl den Eindruck, man hätte sogar noch erfolgreicher sein können, wenn man mehr Umschaltstärke hatte. Und den Spieler, der schnell und körperlich präsent ist, zusammenzuholen, schwierig. Ja. Also zumindest für den FC St. Pauli schwierig. Und dann hat man sich wahrscheinlich für eine Sache entschieden. Man hätte beide haben können. Ich fand, ehrlich gesagt, fand ich gar nicht die Abwesenheit von so einem Stürmer, von so einem körperlich präsenten Mittelstürmer als großes Problem, sondern es war eher ein bisschen die Frage, wie was da rundherum gefehlt hat. Ne? Also man hat irgendwie einen Zehner mit Daniel Sinani hat man gehabt. Joel Fujita ist dann auch da in diese Rolle eher reingerutscht, ist ja eigentlich eher ein Sechser. Aber da von diesen Positionen fehlte extrem die Torgefahr. Und was auch gefehlt hat, was ein Riesenunterschied zur Vorsaison gewesen ist, letzte Saison hat St. Pauli mit offensiven Außen gespielt. Mhm. Mit Dapo Afolayan, mit Elias Saad, mit Noah Weishaupt. Das waren Morgan Gilavogi, das waren die vier Spieler, die auch in der Rückrunde offensiv dieses Team getragen haben. Das war nicht Johannes Eggestein als Mittelstürmer, es war auch nicht Daniel Sinani, der dann ein bisschen auf dieser Zehnerposition gespielt hat, sondern St. Pauli ist extrem über diese direkten Duelle gekommen, konnte dann auch gegen tiefstehende Gegner halt Lösungen finden in 1-gegen-1-Duellen. Und das ist ein Spielertyp, möchte ich fast sagen, der fehlte im Kader des FC St. Pauli in dieser Saison komplett. Es gibt keinen einzigen dribbelstarken Spieler. Die einzigen Spieler, die sozusagen im weitesten Sinne dribbelstark sind dann die ganz schnellen, die sich den Ball einfach weit vorlegen und schnellstmöglich vorbeilaufen. So, aber es, also man wusste genau, wenn jemand wie Martin Kaas den ein bisschen weiter außen ist und einen Gegenspieler vor sich hat, der den Raum zum Tor schließt und Kaas keine Rückpassoption hat, dann ist der Ball weg. Das wusste man einfach. Und das war bei vielen anderen Spielern, ist das auch so gewesen. Du hast einfach nicht diese Spieler gehabt, die das 1-gegen-1 lösen konnten. Nun kann man auch wieder sagen, ja, ist das nicht ein Riesenfehler? Der FC St. Pauli wollte es anders lösen. Die haben sich auch ganz bewusst, haben sie sich mit Luis Oppi und Arik Pirker zwei Außenverteidiger geholt, auf die das Wort Verteidiger teilweise nicht so richtig zutrifft, weil sie eigentlich fast schon so verkappte offensive Außen sind. Zwar nicht dribbelstark, aber sie eben diese Außenposition besetzen. Und man hat da irgendwie versucht, durch höher stehende Flügelverteidiger das Fehlen von den offensiven Außen wettzumachen und dann mehr im Zentrum zu haben. Ne? Also mehr Spieler im Zentrum, weil man das auch ausgemacht hat, dass die Zentrumsbesetzung nicht so gut war in der Vorsaison. Das wollte man, glaube ich, so ein bisschen verbessern. Aber was dann fehlte, war die Dribbelstärke. Luis Oppi ist nicht dribbelstark, hat das dann auch gar nicht funktioniert, aus vielerlei Gründen. Der ist ganz okay gestartet in die Saison, der ist dann in ein unfassbar tiefes Loch gefallen und hat erst gegen Ende, ganz jetzt am Saisonende, hat er überhaupt wieder Fuß gefasst. Der hat eine Zeit lang, ich glaube, der 10 Spiele in Folge, hat er keine einzige Spielminute, stand er auf dem Rasen, obwohl er fit gewesen ist. Pirker brauchte Zeit. Das ist sicher ein Spieler, der in der Bundesliga auch Fuß fassen wird in der Zukunft, auch auf dem Niveau. Aber der hat davor ein halbes Jahr gar keinen Profifußball gespielt, wurde dann nicht eingesetzt von seinem Ex-Club, weil er gesagt hat, ich verlängere meinen Vertrag nicht. Das hast du gemerkt bei dem am Anfang. Manos Sayakas war verletzt, also diese war lange verletzt und vor allem immer wieder verletzt. Man hat diese gar nicht diese Konstanz und Ruhe reingekriegt, um mit höheren Außenverteidigern da irgendwas wirklich auch durchzusetzen. Und dann bist du halt irgendwann, wenn du in so einer Niederlagenserie bist, dann, ob du willst oder nicht, du hast ja das Gefühl, oh, hier passt was nicht, ich muss was verändern. Und sei es, um irgendwie eine neue Energie in dem Team zu wecken oder so, ne? Weil die Spielidee von St. Pauli in der Vorsaison, die hat halt auch deshalb funktioniert, weil das Team da komplett dran geglaubt hat. Die haben 0-1 zurückgelegen, haben gesagt, scheißegal, dann halten wir jetzt hier das 0-1, irgendwann kriegen wir schon eine Chance. Und du hast, in dieser Saison hast du das Gefühl gehabt, ja, okay, die fangen das 0-1 und die glauben auch irgendwie nicht dran, dass das funktioniert, was sie machen. Und dann verlieren die 0-3 gegen Hoffenheim zu Hause oder 0-4 gegen Gladbach zu Hause, ne? Also das waren so Momente, wo du merktest, spätestens nach diesem 0-4 gegen Gladbach zu Hause, das war so ein Moment, da hast du gemerkt, okay, irgendwas ist richtig anders als in der Vorsaison, weil hier nicht so ein Team ist, also weil auf einmal so ein Team da ist, was auseinanderfällt. Das kannten wir aus der Vorsaison nicht. Klar, wir haben 0-3 zu Hause gegen Mainz verloren, aber da waren wir immer im Spiel. Da hat Mainz irgendwie 3 glückliche Kontertore gemacht, teilweise glückliche Tore gemacht. Aber sonst gab es da keine Spiele, wo man so richtig auseinandergefallen ist. Und die gab es in dieser Saison ein halbes Dutzend von. Und das ist so ein extremer Unterschied. Ja, das Torverhältnis war dann am Ende ein großes Problem, auch um vor Wolfsburg zu bleiben. Das hast du dir natürlich damit kaputt gemacht, aber du hast halt auch viel mehr gemerkt, hier stimmt was nicht. Also in diesem Team, da stimmt irgendwas nicht. Und sei es das Selbstvertrauen, dass die auf einmal nicht mehr dran glauben an das, was die da eigentlich machen. Oder. Ich weiß es nicht. Ich habe das bis heute nicht beantworten können, obwohl es im Herbst passiert ist. Was genau da irgendwie im Herbst los war, war wie diese neuen Niederlagenserie, wie das zustande gekommen ist. Weil egal wie, ich möchte fast sagen, egal wie schlecht du bist, 9 Spiele in Folge in der Bundesliga, wenn du irgendwie vorher auch Spiele gewinnen konntest, das ist ja fast nicht möglich.
Ja.
Also das ist ja schon wirklich so episch und auch ja nicht gegen Gegner, wo du nur sagst, ja okay, jetzt haben wir Stuttgart, Leverkusen und Bayern, da gegen die hat man verloren, aber du hast auch zu Hause gegen Union verloren, du hast auswärts in Bremen verloren und du hast so Spiele in Köln, hast du dann den ersten Punkt wieder gewonnen, aber du hast so Spiele verloren, wo du dachtest, ja okay, hier ist auch ein Punkt drin, aber St. Pauli hat diesen Punkt nicht geholt. Gladbach damals ist ans Millerntor gefahren, die waren so schlecht zu der Zeit. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Da denkst du, das kann doch gar nicht wahr sein, dass du gegen die zu Hause 4-0 verlierst. Aber es ist passiert. Und ich weiß es nicht, wie, ich kann das nicht erklären.
Naja, ich glaube, dass halt in der Analyse vielleicht dann schon ein Teil der Antwort drin steckt. Also das eine sind natürlich, das sind so sich selbstverstärkende Effekte. Und so kannst du es dann auch niemandem verüben, wenn du nach der 4., 5., 6. Niederlage, wenn du ab dem 0-1 nicht mehr den Riesenglauben spürst auf dem Feld. Ja, wo soll er denn herkommen? Es war auch so, dass es da eigentlich keine unbelasteten Spieler gab bei St. Pauli schon relativ früh in der Saison. Aber was ich eben so interessant finde, ist, wir reden logischerweise alle über die Offensive, weil die einfach schlecht war. Also am Ende der Saison waren es 24 Spiele mit einem Expected Goals Wert von kleiner als 1,0. Das ist einfach nicht erste Liga, also bei weitem nicht. Mhm. Und jetzt kommen wir aber dann zu dem anderen Punkt und nämlich, naja, wie viele Chancen hatten denn die Gegner? In 8 Spielen hat es St. Pauli geschafft, den Gegner bei unter 1,0 Expected Goals zu halten. Von diesen 8 Spielen haben aber nur 3 tatsächlich gewonnen. Das war einmal gegen HSV, einmal gegen Augsburg, einmal gegen Stuttgart. Bei allen anderen, also das Beste war noch 2-mal 0-0, einmal gegen Eintracht Frankfurt und dann nochmal gegen den HSV. Das war dann das Rückspiel. Ansonsten hat man sogar 3 dieser Spiele verloren. Und das bringt mich aber zu einer anderen Frage. Also ich habe auch Uke Göttlich gehört, der war, glaube ich, im NDR und hat in so einem Mitternachtsgespräch oder Sportgespräch, irgendwie so hat er eine Viertelstunde über die Saison gesprochen. Und bei Sky habe ich ihn auch gehört und der hat ja unter anderem auch mit Expected Goals argumentiert, das fand ich ganz interessant. Und da habe ich mir aber die Frage gestellt, ob vielleicht eine Sache unterschätzt wurde von St. Pauli, weil man vielleicht nicht ehrlich genug war. Denn die Offensive war ein klar erkennbares Problem, dass man da ran musste, weil da sowohl Expected Goals als auch erzielte Tore in der letzten Saison nicht gepasst haben. Die Defensive sah in der letzten Saison super aus. Also in der letzten Saison hat man 41 Gegentreffer kassiert, in dieser waren es 19 mehr, 60 Gegentreffer. Die Expected Goals ergänzt, die waren aber auch schon letztes Jahr, nicht auf dem Niveau von jetzt, aber die war schon deutlich schlechter. Man hätte eigentlich 46 Gegentreffer, also 10 mehr eigentlich kassieren müssen. Kann das vielleicht so ein Fehler gewesen sein in der Selbstanalyse und dann eben auch dem Neuausrichten auf die neue Saison hin, dass man eigentlich die eigene Abwehr überschätzt hat? Und vor diesen Zahlen ist es ja eigentlich total, irre ist jetzt zu viel, aber ist es dann schon mutig, Außenverteidiger zu verpflichten, die vielleicht ihre absolute besten Fähigkeiten gar nicht im Verteidigen haben?
Ja, ich würde sagen, letztes Jahr war es auch, in letzter Saison war es nicht so, dass die Außenverteidiger den FC St. Pauli die Punkte gehalten haben oder die Null gehalten haben. Man muss über Nicolas Vasile sprechen, auf jeden Fall. Mhm. Wenn man sich die Post-Shot-Expected-Goals-Werte anschaut, also wie die Bälle aufs Tor geflogen sind letztendlich, da war Nico Vasile, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er Erster war, aber mindestens Zweiter in der letzten Saison, was gehaltene, was diese Post-Shot-XG-Werte angeht. Das war die Saison nicht, auch wenn die Werte noch positiv gewesen sind, aber das war nicht. Also da war sozusagen so eine Art, ja, Regression zur Mitte. Letzte Saison war ein Ausreißer, wobei Nico Vasile schon ein richtig guter Torwart ist, das muss man auch schon sagen. Also, aber der hatte halt auch in dieser Saison so ein paar Patzer drin, wo man sagen muss, so, oh, krass. Also das ist wirklich Himmel und Hölle. Das Wolfsburg-Spiel war so ein richtig, auch wenn da vielleicht ein Foul da vor dem zweiten Gegentor dann vorhanden war, aber das war so ein richtiges, so ein Spiegelbild oder so sinnbildlich für die gesamte Saison. Vasile hält unfassbar stark ein paar Bälle und faustet sich dann Ball selber ins Tor, so, ne, wo du so denkst, so, wie ist das denn möglich, so, ne, aber das gab's in dieser Saison und das war letzte Saison eben sehr viel seltener der Fall, ne, also Nico Vasile hat unglaublich gut gehalten in der Vorsaison, und ja, auf jeden Fall, wenn du dann das Glück hast, dieses Spielglück, da hat Blessin ganz viel von gesprochen, wenn du das Spielglück hast und dann irgendwie, dann hast du auf einmal 60 Minuten, hältst du die Nullen mit ein bisschen Glück irgendwie. Bestes Beispiel ist das Spiel in Hoffenheim, was St. Pauli hatte. Sowohl in der Vorsaison als auch in dieser Saison haben sie jeweils gewonnen, auch zu Null gespielt. Und Hoffenheim hätte in den ersten, ich glaube, 30 Minuten haben die Chancen, naja, nach XG-Werten geht das nicht auf, aber so gefühlt für 3-4 Tore hatten sie Chancen auf jeden Fall. Haben das nicht gemacht und dann geht St. Pauli irgendwann in Führung. Nach einem, ja, richtiger Umschaltmoment war es auch nicht, aber nach einem sauber ausgespielten Angriff, das kann man schon sagen. Und dieses Spielglück, dass das dann, dass sie dann so eine Druckphase am Anfang überstehen, das gab's halt selten, sehr, sehr selten. Und wenn es das gab, dann hat St. Pauli aber es auch nicht geschafft, diesen Schalter umzulegen und irgendwann selber gefährlicher zu werden. Wenn St. Pauli dann hinten lag, dann wurde es sowieso nicht mehr gefährlich. Auch wenn es in dieser Saison Spiele gab, wo sie zurückgekommen sind, gegen Dortmund zweimal zurückgekommen. Ich glaube, gegen Augsburg haben sie das Spiel gedreht zu Saisonbeginn und in Köln haben sie noch einen Punkt geholt nach Rückstand und so. Aber es ist trotzdem so gewesen, dass man oft das Gefühl hatte, so, ja, gerade auswärts, was weiß ich, als Heidenheim 1-0 in Führung gegangen ist in der, ich glaube, dritten Minute, da hättest du ausmachen können, den Fernseher, oder hättest du, also, das war einfach vorbei. Da hatte man irgendwie das Gefühl, okay, das ist jetzt, hier passiert nichts mehr. Heidenheim zieht sich zurück und dann wird's schwierig. Und ja, man muss irgendwie sagen, das ist, ich weiß nicht, ob man es vereinsintern, ob die Verantwortlichen das überschätzt haben, sozusagen, oder die Macht der Zahlen unterschätzt haben, weil man es ja schon sehen konnte, dass St. Pauli sich deutlich weniger Tore gefangen hat als nach Expected Goals, wahrscheinlich in der Vorsaison. Ich weiß nicht, ob sie sich dann zu sehr darauf verlassen haben und gesagt haben, wir schaffen das defensiv in dieser Saison auch wieder so zu sein. Und ich sehe den Versuch auch, aber ich weiß nicht, ob es möglich ist. Ich meine, die Expected Goals-Werte in der letzten Saison, das war ja jetzt nicht, auch wenn man sich anschaut, okay, sie hätten sich mehr Gegentore fangen können, aber das war ja immer noch gesichertes Mittelfeld, was die Tore angeht, nach XG-Werten. Ne? Das heißt, wenn die das diese Saison auch wieder so gespielt hätten, selbst wenn sie sich dann die Anzahl an Tore gefangen hätten, die dann nach XG wahrscheinlich gewesen wären, dann wäre das immer noch okay gewesen. Dann wäre das keine Problemzone gewesen für einen Abstiegskandidaten. Es wurde halt nur dadurch, letzte Saison war insofern extrem, dass du auf der einen Seite eine wirklich schwache Offensive hattest, die aber auch weniger getroffen hat als nach XG wahrscheinlich. Aber du hast letzte Saison halt auch die zweitbeste Defensive der Liga gestellt. Also das war einfach extrem. Das war, ich glaube, Bielefeld hatte auch mal so eine Saison, wo die so extrem waren und damit auch die Klasse gehalten haben. Und ja, dass diese Extreme, dass die sich nicht wiederholen können, das war irgendwie schon klar. Bemerkenswert finde ich, dass sich das jetzt gerade mit der Offensive dann doch schon relativ krass auch wiederholt hat. Ja. Aber mit der Defensive eben nicht. Die Gründe dafür, da gibt's viele. Ich würde auch nicht sagen, dass das irgendwie, dass man das, ja, ich habe vorgestern habe ich einen Artikel veröffentlicht, da habe ich gesagt, ja, es gibt halt so ein Misserfolg hat halt auch viele Väter, ne? So wie Erfolg viele Väter hat, Misserfolg halt auch einfach viele Väter. Und du könntest jetzt ganz viele Sachen nennen. Ein Thema, was vielleicht, ja, vielleicht hat es mit Pech zu tun, vielleicht gibt's da auch andere strukturelle Probleme, sind Verletzungen. Da muss man ganz offen drüber sprechen, die einfach passiert sind. Hatte ich schon gesagt, Tsiakas hat viel gefehlt, das war aber gar nicht der zentrale Spieler. Einer, der über den gar nicht gesprochen wurde, weil er diese Saison gar kein einziges Spiel gemacht hat, außer das allererste Pokalspiel, ist David Nemeth gewesen, ja. Innenverteidiger. Der war in der Rückrunde letzte Saison, hat der gespielt, der hat irgendwie, ich glaube, am 11. oder 10. Spieltag hat er übernommen von Carol Metz, weil Carol Metz sich verletzt hat. Und dann hat er so ein bisschen gewackelt, aber in der Rückrunde ist der so, so gut gewesen. Und der war weg. Der war erster Spieltag, der hatte so eine kleine Leistenprobleme vorm Pokalspiel, hat dann trotzdem Pokal gespielt und danach war klar, okay, Operation irgendwie an der Sehne und so und Bums aus und dann war klar, frühestens im Frühjahr wird er wieder Fußball spielen können, das hat er dann nur in der U23 gemacht und der fehlte einfach. Das muss man schon ehrlich sagen, dass das ein Spieler gewesen ist, bei dem man wahrscheinlich auch unterschätzt hat, wie wichtig der gewesen ist in der letzten Saison für die Defensive. Dann hast du einen Spieler wie James Sands, der letzte Saison sich auch schwer verletzt hat, der sich auch diese Saison verletzt hat. Und als der sich verletzt hat, war gerade das 0-0 gegen Frankfurt, das war sein letztes Spiel, da hat er sich in der Schlussphase verletzt. Seitdem hat St. Pauli nur noch 2 Punkte geholt aus 9 Spielen und kein einziges Spiel mehr zu 0 gespielt. Das war sozusagen vor James Sands haben sie es geschafft oder mit ihm auf dem Platz die 0 zu halten. Und da muss man sagen, ich glaube, das hat der FC St. Pauli ein bisschen unterschätzt, weil James Sands ist der zweikampfstärkste Sechser da, zentrale Mittelfeldspieler und hat auch viele Bälle abgefangen, war so ein Staubsauger richtig, ne? So ein ja, Vorstopper möchte ich jetzt nicht sagen, aber schon eher dieser Holding Six, ne? Mhm. Und der fehlte einfach. Du hast dann noch 5 weitere Spieler, die im zentralen Mittelfeld unterwegs sein können. Rasmussen, Metcalf, Fujita, Irvine, irgendwen habe ich vergessen, Erik Smith. Das waren aber alles und alles nicht Spieler, die auch nur ansatzweise dieses Profil von James Sands erfüllen können. Und du hast einfach gemerkt, Aufnehmen von zweiten Bällen, Riesenthema bei St. Pauli gewesen zum Ende der Saison. Mhm. Zweikampfstärke. Teilweise waren da Spielen, da hast du nur noch, auf einmal nur noch ein Drittel deiner Zweikämpfe gewonnen und hast es nicht mehr geschafft, Bälle abzufangen und so. Und das hat man auch unterschätzt, glaube ich, dass James Sands da als so ein körperlich präsenter Spieler, dass der irgendwie, oder dass es für den zumindest einen ähnlichen Spielertyp im Kader geben muss. Ne? Also wir haben zum einen die offensiven Außen, die dribbelstarken Außen, die gefehlt haben in vielen Phasen der Saison. Und du hast aber auch diesen Spielertyp James Sands, der gefehlt hat, als James Sands sich dann verletzt hat. Ne?
Also da gibt's auch tatsächlich eine Statistik, die das sehr gut unterstreicht. Gewonnene Zweikämpfe komplett aufs Team gerechnet. Fujita auf 1 mit 147 in 2600 Minuten, auf Rang 2 mit 700 Minuten weniger James Sands, der nur 8 Wahnsinn. Weniger hat.
Absoluter Wahnsinn.
Also das ist, und ich meine, klar, Zweikampfstatistik muss man vorsichtig sein, aber es unterstreicht deinen Punkt wirklich eindrucksvoll. Aber trotzdem stelle ich mir die Frage, also ich weiß natürlich, dass St. Pauli jetzt auch nicht, wie so mancher Konkurrent im Abstiegskampf, einfach hier nochmal Millionen raushauen kann und da nochmal und wir kaufen im Winter nochmal den. Und man hat ja mit Ando zum Beispiel, hat man ja reagiert auf den Ausfall von David Nemeth, hätte ich zumindest so interpretiert. Und dann hatte der Licht und Schatten, aber ja mei, das ist halt so bei Wintertransfers, dass die halt mal Licht und Schatten haben, wenn die kommen. Aber hätte man nicht im Winter das sehen können, dass du hinter James Sands dann eben tatsächlich dieses Loch hast. Und es hätte ja auch, also eigentlich ist das zentrale Mittelfeld kein Thema gewesen von St. Pauli, aber ja diese Instabilität und dieses, dass man immer wieder auseinandergefallen ist. Du hast ja vorhin das schon so beschrieben mit den Worten, irgendetwas stimmte nicht. Und ich frage mich jetzt im Nachhinein, natürlich ist nicht alles vorhersehbar, aber ein paar Dinge davon waren ja schon so, dass wir uns schon während der Saison drüber unterhalten haben, ehrlicherweise. Auch deswegen kam ja für niemand der Abstieg überraschend, weil du spätestens ab dem Frühjahr, klar, dann kannst du nicht mehr reagieren, da hattest du den Eindruck, okay, hier passiert irgendwie gerade gar nichts mehr. Es funktioniert nichts mehr, was probiert wird.
Ja, ich meine, da ist natürlich Wintertransfers ist so ein Thema oder Transfers allgemein ist so ein Thema. Man kann natürlich sagen, ja, warum hat St. Pauli denn nicht einen dribbelstarken Spieler verpflichten wollen? Wollten sie. Yokota, der dann bei Hannover untergekommen ist, Daisuke Yokota, der war schon in Hamburg. Da ist das dann, ist der Transfer dann aus, kann man sich vermutlich vorstellen, warum, aber kurzfristig ist der Transfer geplatzt. Und das wäre dieser dribbelstarke offensive Außen gewesen, ne, den man, der dann im Kader gefehlt hat. Ich weiß nicht, was sie nicht geplant haben mit James Sands, beziehungsweise was dann mit Matti Rasmussen geplant war, was man von dem erwartet hat, weil der, was die Zahlen angeht, auf jeden Fall auch was so die belgische Liga angeht, einer der besten Sechser der Liga gewesen ist in Belgien. Das konnte man schon, da hatte man schon den Eindruck, okay, der kann helfen, auch sofort. Vielleicht eher als so Verbindungsspieler, vielleicht eher als Verbindungsspieler zur Offensive. Das war aber auch tatsächlich eher so ein Thema in der Winterpause, dass so ein bisschen die Verbindung fehlen. Es war gar nicht so Thema, dass man irgendwie dachte, da auf der Sechserposition passt es nicht. In der letzten Saison hat man es geschafft, mit Jackson Irvine und Kalu Bukayfa diese Lücken zu stopfen sozusagen. Da war James Sands auch nur ganz kurz. Der hat ja 4 Spiele gemacht und hat sich dann schwer verletzt. Da fehlte auch dieser Spielertyp sozusagen so ein bisschen. Wobei, ja, Bukayfa hat das dann auch schon so ein bisschen abgebildet. Jackson Irvine auch. Der hat auch viel aufgefangen in der Vorsaison. Der hat, man kann es nicht sagen, er hat eine richtig schlechte Saison gespielt, war auch verletzt und hatte noch Themen, andere Themen, die, ja, haben wir schon mal drüber geredet. Aber ja, da konnte das St. Pauli irgendwie anders auffangen und dieses Mal ist halt, hatte man das Gefühl, okay, James Sands hat da viel aufgefangen, was dann eben kein anderer mehr auffangen konnte. Also ja, klar, man hat irgendwie in den Transferphasen, hat man es halt auch verpasst. Mit Ando, hast du schon gesagt, ist ein Spieler gekommen für die Innenverteidigung, der auch gebraucht wurde, der dringend gebraucht wurde, dann auch viel mehr gebraucht wurde, als man gedacht hat in der Winterpause. Interessanter ist, dass damals es gab ja so eine Idee, Hoffnung, dass also relativ klares Profil auch, dass man jemanden für die Offensive verpflichten möchte, dass man da noch jemanden verpflichten möchte, der torgefährlich ist. Und dann ist Taichi Hara gekommen zum FC St. Pauli. Der hat, glaube ich, insgesamt 12 Minuten gespielt oder so.
25.
In der Rückrunde. 25, es fühlte sich nur wie 12 an, aber es hätten auch 400 sein können. Man hat da nichts von gesehen. Ne? Also der war überhaupt kein Faktor, gar nicht in dieser Saison und in Rückrunde. Und Blessin wurde auch ab und an gefragt, weil das ja eigentlich schon so ein kopfballstarker Spieler ist. Ne? Da hat man ja schon gesagt, okay, das ist jetzt, das könnte ein bisschen, also der könnte ein bisschen mehr Präsenz auch in der Luft geben und so. Aber der ist gar kein Faktor gewesen dann. Also war dann überhaupt kein Thema, auch bei den Einwechslungen. Und ich meine, muss ich ehrlich sagen, es ist dann fast schon blanker Hohn, den dann bei einem Stand von 1-3 in der 90. Minute am letzten Spieltag einzuwechseln. So, dann kannst du es auch lassen. So, ne? Nein, ist natürlich nicht blanker Hohn, weiß ich auch nicht. Aber also es fühlte sich schon irgendwie so richtig komisch an.
Er wird halt über diese Einwechslung jetzt auch nicht in der Liga ankommen.
Nein.
Ist das vielleicht eine Sache, die man unterschätzt hat, dass, wenn ich es gerade richtig sehe, hat man ja keinen einzigen Spieler verpflichtet, der von einem Bundesligisten kam?
Ja, ich glaube, man hat es nicht unterschätzt, sondern man ist einfach knallhart vorgegangen nach, okay, wir können uns das nicht leisten.
Wir machen es quasi wie in der zweiten Liga verpflichtet.
Ja, genau. In der zweiten Liga funktioniert es vielleicht ein bisschen anders, weil das eben nicht dieser Flaschenhals ist, ne? Du hast halt einfach, der Spielerpool ist halt viel größer von Spielern, die auch in der zweiten Liga klarkommen. Aber ja, man hat damals, ich glaube, es hatten nur 2 Spieler überhaupt auf so Top-5-Ligen-Niveau Erfahrung gesammelt. Das ist Matthias Pereira-Larsch und Andreas Untungi sind das gewesen. Die haben beide in der Ligue 1 gespielt. Der eine mehr, der andere weniger, aber beide nicht sonderlich. Also waren beide auch keine Stammspieler. Aber ja, also rückblickend betrachtet muss man sagen, das hat man gemerkt, dass die noch keine Bundesliga-Erfahrung hatten. Man hat aber auch das Gefühl bekommen, also bei den Transferphasen hatte ich immer das Gefühl, oder im Sommer hatte ich das Gefühl, ja, das hat Hand und Fuß. Die haben sich da Gedanken gemacht. Und ja, klar, es sind vielleicht Spieler, bei denen das nicht, die noch kein Bundesliga-Niveau haben, aber es sind alles Spieler gewesen, die zu dem Zeitpunkt, als sie zum FC St. Pauli gewechselt ist, waren das alles Spieler, bei denen ich gesagt habe, ja, aber man hat auf jeden Fall, kann man eine Vision davon entwickeln, dass die Bundesliga-Niveau erreichen kann. können. Also so ein Spieler wie Luis Oppi oder so, dem traue ich das immer noch zu, Bundesligaspieler zu werden. Und der hat echt nicht gut gespielt die Saison. Aber da glaube ich jetzt, wenn der mit St. Pauli in der zweiten Liga spielt, das tut ihm gut. Und wenn er dann mit Schwung, wenn er Sicherheit findet und so, dann wird das auch mal ein richtig guter Bundesligaspieler. Und da gibt es noch ein paar weitere Spieler von. Dann gibt es natürlich noch andere Spieler, bei denen sage ich, ja, okay, das wird nichts. Das ist dann halt so. Und es ist ja auch nicht schlimm und auch nicht dramatisch. Aber problematisch ist es, wenn du dich darauf verlässt, dass die das tragen. Und da muss man schon überlegen, St. Pauli hat einen relativ großen Umbruch gehabt und hat eben auch Spieler im Kader oder dieses Grundgerüst, Erik Smith, Hauke Wahl, Jackson Irvine, Carol Metz, das sind alle Spieler, die jetzt alle schon Ende 20, Anfang 30 sind. Das hat man auch gemerkt. Die haben alle nicht mehr ihren besten Fußball gespielt, sozusagen. Also dieser Aufstiegskader, sozusagen, dieses Aufstiegsgerüst, die sind alle nicht mehr ganz so, haben alle nicht mehr die Leistung gebracht. Und dann, ja, da ist halt, es ist wirklich eins zum anderen gekommen.
Es war eins egal. Zum anderen
gekommen. Man muss ehrlich gestehen, wir sind 18. geworden und man hat auch nicht das Gefühl, also.
Das wäre ungerecht.
Ich habe nicht das Gefühl, wir haben einen Punkt mehr verdient als diese 26 Punkte. Und wenn das so ist, dann muss es auf vielen Ebenen und an vielen Ecken problematisch gewesen sein. Und das war es beim FC St. Pauli. Da sind einfach viele Rädchen haben nicht ineinander gegriffen. Und man hat aber das Gefühl, wenn sie ineinander gegriffen hätten, und das sind vielleicht ganz viele Kleinigkeiten, mehr Selbstvertrauen oder so, oder mal ein bisschen Spielglück, wo du dir dann mehr Selbstvertrauen holst oder mal ein Kreuzband, was ausnahmsweise mal hält oder so, dann hast du das Gefühl, okay, dann hätten die Zahnräder vielleicht ineinander gegriffen und dann hätte es funktioniert. Aber ja,
wobei ich finde schon, also das stimmt natürlich und ich will auf gar keinen Fall, dass das jetzt hier rüberkommt, als würde ich sagen, hättet ihr einfach XYZ gemacht, das hättet ihr doch wissen müssen, dann wärt ihr drin geblieben. Aber ich finde schon die Frage interessant, was hätte St. Pauli vielleicht grundlegend anders machen können? Und was nimmt man daraus mit? Was davon war vielleicht kalkuliertes Risiko, was nicht aufgegangen ist und wo hatte man einfach Pech? Und da hast du jetzt ja schon ganz gute Ansätze geliefert. Man hat auf den offensiven Außen einen anderen Ansatz verfolgt. Man hat beim Sturm eindimensional gescoutet. Also alle konnten quasi alles gleich gut, aber es hat halt der Spezialist gefehlt, der vielleicht nochmal was anderes kann. Man hat bei der Abwehr und beim Torhüter eine Regression zur Mitte gehabt und da kam dann das eine zum anderen. Und ich finde aber, das Wintertransfer-Thema ist dann schon nochmal eins, wo man zumindest einmal kurz feststellen kann, was haben denn andere Teams gemacht, die im Winter in einer ähnlichen Situation waren. Und ich finde es schon interessant, dass Heidenheim zum Beispiel, die haben drei Spieler geliehen von Stuttgart, von Freiburg und von Hoffenheim. Das waren Behrens, Stachu und Dingchi. Gut, Stachu hat sich gleich verletzt, hat keine so große Rolle gespielt. Die anderen beiden aber sehr, sehr wichtig geworden. Und sie haben mit Christian Conte jemanden aus der zweiten Liga geholt. Da gab es ja auch, der Bruder spielt schon bei Heidenheim und so weiter. Den hatten sie, glaube ich, schon lange unter Beobachtung. Und dann schauen wir uns Mainz 05 an. Völlig klar, dass die andere Mittel haben.
Die haben den Tietz geholt, den wir gerne hätten.
Genau, ja, aber klar, der wäre bei euch auch Rekordtransfer in der Saison gewesen, mit den, na, wobei vier hat er gekostet, also genauso viel wie Martin Kaas. Aber genau, die haben Tietz geholt, Posch wurde geliehen, Silas Gam, Geraldo Becker wurde geliehen. Noch ein paar andere auch noch.
Das klingt nach Europa League, Max, das weißt du, ne?
Ja, natürlich.
Das vorzulesen.
Aber ich glaube, den Punkt, den ich damit machen will, ist, kann man nicht vielleicht für die Zukunft mitnehmen, also gerade im Wintertransferfenster, wo im Grunde Spieler eigentlich in den laufenden Spielbetrieb reinkommen. Also die Saisonvorbereitung kannst du knicken, plus die meisten Transfers werden erst so spät realisiert, dass sie eben wirklich tatsächlich in den laufenden Spielbetrieb reinkommen. Muss man nicht vielleicht sagen, also im Wintertransferfenster vielleicht eher Spieler verpflichten, die entweder auf diesem Niveau schon gespielt haben, also Köln zum Beispiel, Simpson Pusey aus der zweiten von Man City, ist dann nochmal, glaube ich, eine andere Nummer als jemanden aus irgendeiner belgischen oder japanischen Liga oder eben tatsächlich jemand, der bei einem Bundesligisten nicht zum Zug gekommen ist. Das ist das, was Heidenheim gemacht hat. Die haben nach links und rechts geguckt, auch ehrlicherweise direkt bei sich in der unmittelbaren Nähe. Offenbar war Scouting-Ziel, die müssen nicht umziehen, wenn sie in Hoffenheim, Stuttgart oder Freiburg spielen und haben gesagt, okay, gut, die probieren wir jetzt aus, mit einer Laie ist dann auch geringes Risiko und da wissen wir aber, die könnten wir jetzt rein theoretisch von der Verpflichtung, vom Foto für Social Media weg auf den Platz stellen und die wüssten, okay, alles klar, ich bin hier in Stuttgart, das ist Bundesliga, das und das wird so grob von mir erwartet. Kann nicht das vielleicht so ein Punkt sein, den man mitnehmen kann für zukünftige Saisons, vielleicht im Winter auch danach zwischen Spielern entscheiden?
Ja, es ist interessant, weil der FC St. Pauli in der Vorsaison einen ganz anderen Ansatz verfolgt hat. Ne? Da wurde im Winter geliehen, ne? Da wurde Noah Weishaupt geliehen, da ist Siebel van der Heyden ist gekommen.
Und wie hat das funktioniert, Tim?
Ja, sehr gut hat es funktioniert. Ja, ja, klar. Natürlich. Völlig klar. Ich bin da auch eher ein Freund von oder hätte mir das natürlich gewünscht, dass da irgendwie mehr kommt. Es ist natürlich auch auf der anderen Seite, hatte Andreas Bornemann auch immer betont, wie wichtig diese Teamchemie ist, ne? Dass man da das Gefüge nicht zerstört und, dass man Vertrauen schenkt Spielern, weil wenn du einen neuen Spieler holst, ist das ja auch, vor allem im Winter, dann sagst du ja, im Winter holst du ja keinen Spieler für eine Kaderentwicklung, sondern im Winter holst du Spieler, weil du sagst, irgendwas, andere sind nicht gut genug. Das
ist ein Pflaster.
Wenn man es mal andersrum, ja, genau. Und da wird dann vielleicht gesagt, ja, okay, das lösen wir irgendwie anders oder man ist davon ausgegangen, dass man das anders lösen kann oder man ist auch nicht bereit gewesen. Oder, das kann ja auch sein, man ist so realistisch gewesen und hat gesagt, ja, okay, wir verpflichten jetzt Taichi Hara und Matti Rasmussen, weil die bleiben auch in der zweiten Liga bei uns. Das kann ja auch sein, ne? Dass man irgendwie sagt, okay, wir bauen hier diesen Kader, mit dem kann es funktionieren. Man muss ja auch sagen, da kommen wir wahrscheinlich noch zu, so weit weg ist der FC St. Pauli gar nicht von seinen Zielen gewesen in dieser Saison. Da hat man vielleicht gesagt, okay, wir versuchen das so und setzen dann weiter darauf, dass wir Spieler entwickeln, als dass wir jetzt einen Spieler holen, der uns das ganze Gehaltsgefühl kaputt macht. Nur weil er um ein halbes Jahr da spielt und wenn wir absteigen, ist der sowieso weg. Der ist gar nicht mit dem Herzen dabei, so ungefähr. Es gab Spieler, die dem FC St. Pauli auch angeboten wurden, ne? Mit Michael Gregoritsch, bevor der zu Augsburg gegangen ist. Da gab es schon Kontakte und die zumindest die Überlegung, ob der kommt zum FC St. Pauli. Aber da hat man sich dagegen entschieden. Da hat man gesagt, nee, wir gehen einen anderen Weg. Was richtig und was falsch ist. Ja, es fehlt immer die Gegenprobe, man wird es nicht beantworten können. Aber ja, dieses Konzept mit wir leihen Spieler und versuchen das mit denen dann zu lösen, beziehungsweise unsere Löcher zu stopfen oder da, wo es brennt, irgendwie zu löschen. Das hat beim FC St. Pauli schon mehrfach funktioniert. Ich erinnere mich an die erste Saison, den ersten Winter von den ersten Winter mit Timo Schulz als Trainer. Da ist Omar Mamouche leihweise gekommen und noch mehrere Spieler sind leihweise gekommen. In der Aufstiegssaison ist Ayosha Kemlein von Union Berlin gekommen, um im zentralen Mittelfeld ein Loch zu stopfen. Das hat auch funktioniert. Also diese Leihgeschäfte, klar, das ist eine Option. Auf jeden Fall. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern das, ja, man kriegt ja immer nichts mit. Also man weiß, keine Ahnung, was da nicht funktioniert hat. Vielleicht gab es da auch Überlegungen, Ideen, noch Spieler zu leihen oder so. Aber vielleicht ist man auch einfach überzeugt gewesen von dem Weg, den man bisher gegangen ist und war der Ansicht, man schafft das auch so. Das kann auch sein.
Naja, ziemlich sicher war man mit vielen Dingen zufriedener, als wir von der Draufsicht waren. Das Thema ist halt so ein bisschen, also wir stecken jetzt schon in dem Punkt, du kannst gleich die Argumentation machen, warum St. Pauli eigentlich gar nicht so weit weg war vom Saisonziel. Ich will aber quasi mit einer Provokation reinstarten in diese These.
Bitte,
du musst sie verteidigen. Wollte denn wirklich St. Pauli mit allen Mitteln drinbleiben in der ersten Liga? Denn ehrlich gesagt, aus vielen Dingen, die wir bisher besprochen haben und vor allem aus ganz vielen Dingen, die ich beobachtet habe auf dem Feld und ehrlicherweise auch in Pressekonferenzen von Alexander Blessin, hatte ich gar nicht diesen Eindruck.
Ja, das mit den Pressekonferenzen von Alex Blessin, das können wir vielleicht einmal kurz zur Seite schieben, können wir gleich wieder rausholen. Dieses wollte der FC St. Pauli mit allen Mitteln drinbleiben. Ne? Mit allen Mitteln, das schließt ja zum Beispiel, es gibt ja diese klassischen, wir nehmen jetzt hier 15 Millionen Euro in die Hand und verpflichten Spieler und wie gesagt, machen das ganze Gehaltsgefüge kaputt. Hauptsache, wir bleiben irgendwie drin. Im Sommer können wir das alles wieder fixen, so ungefähr. Ne? Das ist die andere Variante, das andere Extrem.
Der Wolfsburger Ansatz, nennt man ihn.
Der Wolfsburger Ansatz, das, was Hoffenheim in der letzten Saison gemacht hat. Genau. Denen ist das auch scheißegal, ob die 15 Millionen in die Hand nehmen oder nicht. Das ist bei St. Pauli schon relevant und bei St. Pauli werden diese Fragen explizit beantwortet. Ne? Die sagen dann, das hat Oke Göttlich jetzt auch gerade nach der Saison wieder gemacht, hat gesagt, ja klar, können wir einen neuen Stürmer für 7-8 Millionen verpflichten, der uns das Gehaltsgefühl kaputt macht. Aber wenn der sich das Kreuzband reißt, dann haben wir gar nichts mehr. Dann haben wir überhaupt keine Chance mehr. Und dann machen wir uns übrigens auch etwas kaputt, was uns langfristig schadet. Also dann machen wir uns auch die Möglichkeit kaputt, dass wir in der nächsten Saison wieder aufsteigen, zum Beispiel. Also so wird da argumentiert, weil dann gesagt wird, okay, ich gehe lieber wirtschaftlich oder finanziell solide in die zweite Liga runter, um da direkt wieder was aufbauen zu können, als dass ich mit allem Schein, die ich habe, dass ich die irgendwo reinwerfe, um die Chance um, was, 3, 4%, 5% in dem Prozentbereich bewegt man sich ja, muss man ja ehrlich sagen, wenn man nicht den ganzen Kader austauschen kann, um die Chance, um ein paar Prozentpunkte zu erhöhen, dass man drin bleibt, aber das Risiko hat, dass wenn man nicht drin bleibt, dass alle relevanten Leistungsträger weg sind, sowieso weg, weil die nur einen Vertrag für die erste Liga haben, so wie Nico Vasil jetzt, dass die nur einen Vertrag für die erste Liga haben und dann hast du keine relevanten Transfereinnahmen. Du hast über deine Verhältnisse gelebt, was Gehälter und so angeht. Das heißt, du hast auch finanziell, sieht das gar nicht so rosig aus und so. Ich kann schon verstehen, dass der FC St. Pauli diesen Weg nicht gewählt hat.
Das muss aber das ja aber auch ein, mit allen ein, Mitteln nicht bedeuten. Also ich habe ja nicht
genau,
gesagt,
aber das ist ein,
alle verfügbaren Mittel
das stimmt,
da reinstecken.
Das stimmt, genau, das stimmt. Das ist aber ein Weg, der, ich sag mal so, von der Fanseele oder von außen gerne verlangt wird in dieses, ja, dann nehmt doch einfach mal Geld in die Hand. Ihr habt doch jetzt mehr TV-Einnahmen. Investiert die doch einfach mal. Nehmt das Geld doch in die Hand und gebt das doch mal aus und investiert das mal in einen Stürmer rein. Ne? Was es bedeutet, wenn man liest, okay, jetzt wurde ein Spieler für 5 Millionen Euro verpflichtet, was da im Hintergrund, was das noch für Kostenstrukturen hat in Form von Beratergebühren, Handgelder, Gehälter und. Das weißt du wahrscheinlich besser als ich. Da machen sich aber die wenigsten drüber Gedanken. Die sehen die Zahl, die da als Ablöse steht und beim Rest denken sie, ja, das passt da schon irgendwie rein. So, nee, passt es nicht. Vor allem nicht beim FC St. Pauli, der einfach finanziell anders ist als viele andere Bundesligisten. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und wenn Mainz sich für 4 Millionen Philipp Tietz holt, dann heißt das noch lange nicht, dass St. Pauli sich auch für 4 Millionen Philipp Tietz hätte leisten können, weil Mainz einfach wahrscheinlich im Schnitt das Doppelte an Gehalt zahlt.
Dann war das wahrscheinlich eine Investition von, naja, ich hätte es mal so gesagt, wahrscheinlich so 7 Millionen Euro, wenn er für 4 kommt. Also es gibt ja immer so einen Faktor, mit dem du quasi diese Transfersummen mal nehmen kannst und der kleine Teil des Faktors ist quasi Beraterhonorare und der größere Teil sind dann eben die Fixkosten des Gehalts jenseits von Prämien und das orientiert sich halt dann an deiner Struktur und da hätte ich gesagt, dass so jemand wie Mainz wahrscheinlich bei 1,8 liegt oder irgendwie so, also Faktor 1,8, aber jetzt nur getippt.
Also genau, und jetzt zurück zu alle Mittel. Hat St. Pauli alle Mittel investiert, um in dieser Liga drin zu bleiben? Ich glaube, und das ist eine Gefahr, weil ich das jetzt auch schon wieder erzählt habe mit Geld und so, dass das nicht passt und so, dass die ganze Saison über schon die Gefahr bestand in Richtung, ja, okay, das ist irgendwie doof, wir liegen hier auf einem Abstiegsplatz oder das riecht irgendwie nach Abstieg, aber eigentlich haben wir auch keine Chance, weil wir gar kein Geld haben im Vergleich zu den anderen. Ne? Das ist so eine Erzählung, die geht extrem gut auf, weil es ist einfach so, es ist Fakt. Man muss es sagen, wenn St. Pauli 16er geworden wäre, dann hätten sie mindestens einen Club hinter sich gelassen, der finanziell in einer ganz anderen Liga spielt als St. Pauli. Und trotzdem fand ich das in den letzten Jahren beim FC St. Pauli extrem stark, dass man diesen finanziellen Unterschied, den es gibt, diese Lücke, dass man die nicht als Hindernis gesehen hat und gesagt hat, ja, wir haben ja gar keine Chance, sondern als Herausforderung gesagt, wir machen es aber trotzdem. Und da muss man halt aufpassen bei dieser Argumentation, wenn man sagt, okay, wir steigen hier ab oder wir drohen hier abzusteigen, aber wir haben ja auch eigentlich keine Chance. Da kann man sich auch ziemlich leicht hinter verstecken, hinter so einer Aussage. Und ja, das wird dann natürlich schwierig.
Aber dann lass mal weggehen vom Transfermarkt, weil ich glaube, der Punkt ist klar geworden und das ist ja auch gut, da einfach die Philosophie von St. Pauli nochmal rauszuarbeiten. Hattest du denn, was die Spieler angeht, das Gefühl, dass die sich mit allem, was sie hatten, dagegen gestemmt haben?
Ja, ich habe aber manchmal das Gefühl, also ich hatte manchmal auf dem Platz das Gefühl, dass sie nicht wissen,
was sie tun,
das klingt zu hart, aber dass sie viel Power einsetzen, viel Willen haben, den aber nicht richtig, also wie so PS besitzen, aber nicht wissen, wohin damit, also diese, das auf die Straße zu bekommen sozusagen. Also den Eindruck hatte ich schon, also es ist kein Spieler im Kader, bei dem ich den Eindruck hatte, ja okay, dem war das scheißegal, ob St. Pauli auf dem Abstiegsplatz steht oder auf Platz 12, die interessiert das nicht. Und die Spieler gibt es auch nicht beim FC St. Pauli. Das ist schon so, dass Andreas Bornemann da extrem drauf setzt und da auch immer erklärt, wir wollen nur Spieler, die sich zu 100% committen auf das, was wir als FC St. Pauli erreichen wollen, was wir sind, was wir können, was wir nicht können, so ungefähr. Ne? Da achten die schon sehr drauf. Das heißt, ich habe da schon Spieler wahrgenommen, die das auf jeden Fall wollten. Es gab so Phasen, da hatte man, wie gesagt, das Gefühl, okay, die sind extrem verunsichert, aber ich habe nie wahrgenommen, dass da irgendwie der Willen fehlte. Das ist ja das, was man ganz oft medial auch liest oder was weiß ich, bei Facebook oder so mit, die haben es einfach nicht genug gewollt. So, ne? Da würde ich aber fast behaupten, es gibt beim FC St. Pauli nur wenige Spieler, die das nicht gewollt haben, die nicht, also ich meine, wer will schon verlieren, so. Klar, die einen haben es mehr gewollt und die anderen weniger und so, aber also diese Einstellungssache, das würde ich da niemandem vorwerfen bei den Spielern. Was man aber schon gemerkt hat, ist, dass wie gesagt, dass man manchmal den Eindruck hatte, okay, das hat irgendwie nicht funktioniert, beziehungsweise das eine Rädchen griff nicht ins andere, dass sie extrem verunsichert waren eine Zeit lang, sich Dinge nicht mehr zugetraut haben, bei denen man dachte, okay, das ist irgendwie gegeben, so ungefähr, oder das müssten sie doch eigentlich können. Das haben sie schon. Und wenn du fragst, hat St. Pauli alle Mittel eingesetzt, um in der Liga zu bleiben? Über kurz oder lang müssen wir über Alexander Blessin reden.
Warte,
über
diese Personalie.
Wir sind noch nicht.
Wir sind schon,
okay, noch
wir sind
nicht.
Schon fast
ja, okay.
Da.
Wir sind nah dran, ne? Ja, ich weiß. Aber, ich habe schon gedacht.
Aber ich will noch bei einer Statistik kommen. Also ich will auf gar keinen Fall die Argumentation fahren.
Oh, du kommst mit Laufdistanzen und so.
Ja, genau. Jetzt kommen wir
zu. Ja, aber okay, alles klar.
Laufdistanz ist ja alles okay. Platz 9, super, Mittelfeld.
Ja, aber schau dir mal die Vorsaison an.
Ja, okay, alles klar, stimmt, klar. Und da kann man aber die Vorsaison nicht angucken, weil sich da die Datenmessung verändert hat. Sprints. Bei Sprints liegt St. Pauli schon relativ abgeschlagen, muss man sagen, auf Rang 18. Und ich will mich da überhaupt nicht an den einzelnen Rängen aufhängen, auch wenn St. Pauli hier auf Rang 13 oder so gewesen wäre, hätte ich das mitgebracht, diese Zahl. Denn der Eye-Test, also quasi das, was ich gesehen habe in den Spielen von St. Pauli, war eben ganz oft für Bundesliga-Verhältnisse langsames Tempo, also wenig Aktivität, wenig Druck auf die Gegner, auch wenig, wir sind schon am Gegner dran, wenn der den Ball bekommt und so weiter und so fort. Und dahingehend hätte ich gesagt, sagt nämlich diese Sprintzahl dann tatsächlich was aus, dass man es eben am wenigsten geschafft hat, aktiv in Spielen zu sein, in ein Tempo zu kommen, eine Dynamik zu entwickeln. St. Pauli-Spiele waren wie so ein Wasserspiel, was man im Büro stehen hat. Es hatte immer das gleiche plätschernde Tempo und auch eine beruhigende Wirkung. Man könnte dabei, okay, das ist jetzt ein bisschen zynisch, aber man kann dabei auch gut einschlafen. Bin ich dazu zu hart?
Ja, ich glaube, wir müssen einmal über die Statistik reden oder beziehungsweise was die Statistik noch verändern kann. Das Fehlen von offensiven Außen hat mit Sicherheit auf so eine Statistik einen riesengroßen Einfluss.
Stimmt, guter Punkt.
Würde ich mal vermuten. Und trotzdem stimme ich dir zu, auch wenn es dann oft wahrscheinlich so war, dass Spielstände damit rein spielen, wie gut diese Statistik ist, beziehungsweise wie gut einzelne Clubs in den Statistiken aussehen. Ich würde dir aber zustimmen, dass dieser Eindruck, gerade in so Phasen, in denen St. Pauli dann keine Lösung gefunden hat, fehlte es auch an Aktivität. Und damit meine ich gar nicht die Pressing-Aktivität, sondern die Aktivität in Richtung, was machen wir eigentlich vorne? Da fehlte es schon. Ne? Blessin wollte immer, dass wir Spieler Tiefenläufe anbieten. Das wurde gemacht, teilweise zu völlig falschen Zeitpunkten. Ja. Dann waren die Spieler teilweise nicht so fit, dass sie irgendwie mehr als 10-mal das anbieten konnten oder so. Das hat man schon gemerkt. Ich finde, man hat, der FC St. Pauli ist viel öfter tiefer gefallen, als er wollte. Weil da ist ein ganz gutes Beispiel, das Spiel gegen Freiburg gewesen, das Rückspiel, da hat Julian Schuster, super pragmatischer Trainer, den ich übrigens, hat hier gar nichts zu suchen, aber ich finde ihn unfassbar sympathisch, aber das beruht, glaube ich, auf Gegenseitigkeit, weil jedes Mal, wenn er ja gegen St. Pauli gespielt hat, hat er gesagt, wie toll er den FC St. Pauli findet und ich dachte, ja, Julian, wir finden dich auch toll, das ist ja auch einfach schön, der hat relativ schnell, St. Pauli hat die ersten 30 Minuten super gespielt, hat dann gepresst gegen die Viererkette, mit der sie aufgebaut haben, und hat dann umgestellt auf eine Dreierkette. Und damit musste St. Pauli dann von seiner Aufstellung, musste dann tiefer fallen und ist automatisch tiefer gefallen. Hat bis zum Spielende, als sie dann irgendwann in der 85. Minute umgestellt haben auf eine Viererkette, selber St. Pauli auf eine Viererkette umgestellt hat, hatten sie darauf keine Lösung. Das heißt, sie konnten überhaupt keinen Druck mehr auf den ballführenden Verteidiger erzeugen.
Das hast du ihn doch gefragt in der Pressekonferenz. Hat er dich da nicht sogar noch gelobt für die Frage?
Julian Schuster.
Ich dachte schon.
Aber ja, ich habe ihn gefragt. Ich habe ihn danach gefragt, was da passiert ist, ne? Weil man da, er hat da irgendwie nach Minute 30 umgestellt. Ich habe das ehrlich gesagt erst nach der Halbzeit.
Ich habe es auch erst nach der Halbzeit mir aufgeschrieben. Ja, genau.
Ja, genau. Aber es war damals, also er selber hat gesagt, wir haben das um die 30. Minute umgestellt. Ich habe mir das dann nochmal angeschaut und da hat man dann auch gesehen, Johannes Eggestein fällt immer in die Kette. Davor hat er das gar nicht gemacht und dann ist er immer in die Kette gefallen. Und darauf, also da hat St. Pauli dann Probleme gekriegt, ne? Wenn das dann sozusagen nicht aufging,
ach so, diese Pressing-Idee sozusagen. Übrigens, also der Freiburger, nicht der St. Paulianer, der gewechselt ist.
Oh, habe ich Johannes gesagt.
Völlig in der letzten Saison. Nee, aber genau, das war so ein Spiel, wo man das mit der gesehen hat, dass da die Aktivität dann gefehlt hat oder der Plan dagegen.
Ja, genau. Also ich, und das ist auch so dieses Ding, wo man sagt, so, ja, man kann denen gar nicht absprechen, dass die wollten. Die hatten nur nicht das Handwerkszeug dazu, um das umzusetzen. So, also das muss, ist vielleicht auch ein fieses Spiel irgendwie ausgewählt, weil das natürlich, der Name Alex Blessin, der schwirrte ja die ganze Zeit rum, aber wenn da irgendwie das Handwerkszeug fehlt, dann weißt du ja, wer sollte denen das mit an die Hand geben, so ungefähr. Aber da, das war so ein Spiel, wo man das Gefühl hatte, ja, okay, hier hat ein Team mehr Power und kann es nicht richtig einsetzen. Und am Ende des Spiels hat man, wurde von St. Pauli-Seite viel mehr über die Gegentore gesprochen, als darüber, dass St. Pauli das viel weiter vorne die Probleme eigentlich losging, beziehungsweise viel weiter vorne im Defensivverbund. Ne? Da wurde dann viel darüber gesprochen, wie da in den Zwischenräumen die Räume aufgegangen sind und so. Dabei war das Problem viel weiter vorne und ist viel früher schon passiert und.
Also es war ein Blessing in disguise und damit sind wir jetzt endlich bei diesem Punkt angelandet. Lass uns über Alexander Blessin sprechen. Du stellst selbst die Frage, war es richtig, an Blessin festzuhalten? Und man muss noch kurz einordnend dazu sagen, wir nehmen jetzt Dienstagnachmittag auf, da ist jetzt noch nicht bekannt, wie es weitergeht mit St. Pauli und Blessin, auch wenn der Verein...
Guck mal, jede volle Stunde muss ich einmal kurz
gucken. Ja, mach das mal gerne. Der Verein hat ja schon signalisiert, also von unserer Seite aus, kann es gerne so weitergehen und das ist ja schon mal bemerkenswert, dass man eben festgehalten hat an Alexander Blessin. Wie würdest du diese Frage, war es richtig an ihm festzuhalten, denn Stand jetzt beantworten?
Also sowas ist nicht zu beantworten, weil immer die Gegenprobe fehlt. Man kann das nicht sagen, wie wäre es gelaufen, wenn nur ein anderer Trainer gekommen wäre. Es gab vor ein paar Wochen gab es einen ganz interessanten Artikel im Hamburger Abendblatt, da haben sie einen Sportsoziologen und ich weiß gar nicht, Soziologen und Philosophen oder so befragt, wie das mit Trainerwechseln ist. Der hat auf jeden Fall ein Paper veröffentlicht, glaube ich, ein wissenschaftliches Paper, wo er den Effekt von Trainerwechseln begutachtet hat und gesagt hat, ja, okay, dieser positive Effekt, den man sieht bei Trainerwechseln, das hängt auch einfach, oder man hat das Gefühl, es gibt einen positiven Effekt, weil vorher ganz lange eine Negativserie ist. Mhm. Und jede Niederlage weiter, 9 Niederlagen in Folge, ist total unwahrscheinlich. Dass noch eine 10. dazu kommt, ist noch viel unwahrscheinlicher, als wenn du 2 Spiele in Folge gewonnen hast, dass du dann ein Spiel verlierst. Also wenn man das in den Serien denkt, sozusagen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du zumindest kurzfristig erfolgreicher bist als vor der Trainerentlassung, ist extrem hoch, weil du vorher negative Erfahrungen hattest.
Zu einem Zeitpunkt quasi den Trainer wechselt, an dem es statistisch wahrscheinlich ist, dass du jetzt bald irgendwann wieder Erfolg hast.
Genau. Ja. Weil es gar nicht anders, also na, es ist schon anders möglich, aber ich glaube, bei allen wissen, was gemeint ist.
Dass das so ist und dass wir irgendwie bis ins Jahr 2026 kommen müssen, bis da jemand mal ein Paper zu veröffentlicht. Aber gut.
Ich glaube, das Paper ist älter und aber das ist halt so eine, ja, eigentlich muss man das ja in dem so immer einordnen, dass man sagt, okay, kurzfristig bringt ein Trainerwechsel was, aber dieses bringt ein Trainerwechsel wirklich was, das könnte auch einfach daran liegen, dass sowieso irgendwann mal wieder gewonnen wird, so ungefähr, wenn du eine lange Durststrecke hattest. Er hat das ganz schön, das führe ich jetzt nochmal weiter aus, wir haben ja erst eine Stunde, Max.
Ja.
Da kann ich das weiter ausführen. Er hat dann irgendwie angefangen mit einem Beispiel gebracht, was amerikanische UreinwohnerInnen bei längeren Dürrenperioden machen, dass die einen Regentanz machen und dass dann fängt es statistisch gesehen häufiger an zu regnen, wenn sie diesen Regentanz machen, aber das liegt eben daran, dass sie nur machen, wenn es eine lange Dürreperiode gab.
Ja, witzig.
So ungefähr, ne? Also ja, genau. Also so, und das ist ja eine ähnliche Phase wie mit so einem Bundesligist, der lange nicht erfolgreich ist, dass er dann sozusagen natürlich hast du dann einen Trainerwechsel, natürlich ist die Wahrscheinlichkeit dann viel höher, dass du erfolgreicher bist als vorher.
Ich liebe es, weil jeder, der sich schlau fühlen will, schreibt unter jedem wissenschaftlichen Post auf Instagram oder so, Korrelation ist nicht gleich Kausalität. Und jetzt können wir das endlich auch unter Trainerentlassungen schreiben. Aber gut. Fahr fort.
Genau, also ja. Jetzt zurück zu der Frage. Jetzt, weißt du, ich habe so lange drauf gewartet, dass sie kommen und jetzt mache ich so einen riesen Bogen.
Ja, vor allem, du hast die Frage selber gestellt und sagst, sie ist nicht zu beantworten. Ja, okay, herzlichen Dank dafür.
Nein, also man muss ja wirklich überlegen, wie schwer es ist zu beantworten. Es fehlt immer die Gegenprobe und man kann eigentlich nur mutmaßen darüber. Was auch in diesem gleichen Artikel, den ich erwähnte, auch von dem gleichen Wissenschaftler geäußert wird und was ich auch nachvollziehen kann, ist, dass er gesagt hat, in der Bundesliga ist der Effekt eines Trainerwechsels viel geringer als zum Beispiel in der zweiten Liga, weil das, weil die Qualitätsunterschiede zwischen den Teams viel, 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 viel größer sind als in der zweiten Liga. Mhm. Das heißt, du hast als Trainer viel weniger Einfluss auf die Leistungsfähigkeit deines Teams. Also du hast irgendwie als FC St. Pauli wirst du immer gegen Bayern, also nicht für immer, aber in der Saison war es klar, du hast gegen die Hälfte der Teams bist du klar unterlegen, weil einfach die Qualität im Team, im eigenen Team nicht so ist wie die des Gegners. Und da kannst du egal wen hinstellen an die Seitenlinie, das wird nichts daran ändern. Trotzdem reden wir ja über Prozente, über kleine Prozente, über einen kleinen Prozentbereich. Ne? Wenn ein neuer Trainer das Team um 3-4% besser macht, dann ist das vielleicht, sind das vielleicht diese 3-4%, die es gebraucht hat. Mhm. Nun gehört aber auch zur Wahrheit, dass der FC St. Pauli sich in gewisser Art und Weise auch committed hat mit seinen Transfers zu einer Spielidee von Alexander Blessin. Mhm. Das muss man ja auch dazu erkennen, ne? Dass man irgendwie, das ist unter Fabian Hürzeler schon so gewesen. Der Kader, den Alex Blessin übernommen hat, das ist überhaupt kein Blessin-Kader gewesen, sondern das ist ein Hürzeler-Kader gewesen. Das ist ganz klar zugeschnitten gewesen auf das, was Fabian Hürzeler für einen Fußball spielen möchte. Und das muss man bei sowas immer bedenken, dass wenn man einen Trainer wechselt, dann holt man natürlich jemanden, mit dem das nicht geplant war, so ungefähr. Ne? Also es werden, der auf einmal Spielertypen in seinem Kader haben möchte, die gar nicht im Kader sind oder auf einmal mit Spielern arbeiten muss, die er gar nicht verpflichtet hat oder wo er gar nicht mit zugestimmt hat und so. Weil das beim FC St. Pauli, wahrscheinlich bei jedem anderen Verein auch so, aber da redet der Trainer natürlich mit, was Transfers angeht, was er für Wunschspieler hat, was für Spielerprofile interessant sind für ihn, mit wem er zusammenarbeiten möchte und was vielleicht auch nicht passt. Und da muss man dann überlegen, also wenn man sich überlegt, was bedeutet ein Trainerwechsel? Der bedeutet eben auch, dass der FC St. Pauli dann einen Kader hat, der nicht dem Wünschen des Trainers entspricht, sozusagen. Mhm. Also, oder nicht ganz so. Ne? Es kann natürlich trotzdem sein, dass es einen Trainer gibt, der besser passt, der besser klarkommt. Und es gibt, was ja immer noch fehlt in dieser ganzen Diskussion, was ich jetzt noch gar nicht reingebracht habe, natürlich kannst du, gerade wenn du ein Team hast, was kein Selbstbewusstsein hat, was extrem verunsichert ist, wo das Gefühl ist, ich hatte darüber gesprochen, Hoffenheim, Gladbach, St. Pauli fällt auseinander in den Spielen zu Hause, verliert völlig den Faden, etwas, was man vorher nicht beobachtet hat. Jackson Irvine ist im November nach der Niederlage gegen Union, ist er auch schon in den Medien so ein bisschen abgerückt vom Trainer und hat gesagt, so ja, er ist unser Trainer oder wir machen das, was er sagt, solange er unser Trainer ist. Sowas hat er gesagt, also das hat er wirklich gesagt. Ne? Da muss man sich überlegen, okay, hier zählt jemand den Trainer an so oder rückt ab vom Trainer und so. Und da muss man natürlich überlegen, ist es dann vielleicht, wenn es diese Signale gibt, ne, da ist ein Team, wo du das Gefühl hast, okay, du hast so Spiele, wo jemand ausgecoacht wird, passiert. Alles. Da habe ich mich immer drüber gefreut. Auch Alex Blessin hat in der letzten Saison gab es Spiele, wo St. Pauli besser war, wo du gemerkt hast, okay, die haben sich irgendwie was überlegt. Das funktioniert gegen, was weiß ich, Frankfurt, gegen Stuttgart hat es nie funktioniert, aber gegen andere Clubs, da hast du irgendwie das Gefühl, okay, das funktioniert. Auscoachen passiert. Passiert auch den besten Trainern, dass sie mal ausgecoacht werden. Aber dass so ein Team mental nicht mehr so stabil ist und so. Das war so ein Alarmsignal, wo man dachte, ja, okay, irgendwas funktioniert da nicht. Und da ich vorhin schon gesagt habe, da hat irgendwas in diesem Team nicht funktioniert und man weiß nicht genau was. Wahrscheinlich, vielleicht ist irgendwas auf der zwischenmenschlichen Ebene, was nicht funktioniert hat oder. Aber natürlich kann man dann nicht sagen, der Trainer trägt da nicht eine Mitschuld. Auf jeden Fall trägt der Trainer eine Mitschuld. Die alleinige Schuld trägt er aber auch auf keinen Fall. Aber reicht reichen diese Probleme, die der FC St. Pauli hatte, aufgrund von Alex Blessin, vielleicht wie er gearbeitet hat oder, reicht das, um zu sagen, okay, wir brauchen hier jemand anderen an der Seitenlinie mit dem Wissen im Hintergrund sozusagen, dass der Kader auf ihn zugeschnitten ist, dass das wahrscheinlich auch, ich sag mal so, ein Urs Fischer hätte St. Pauli bei Urs Fischer angefordert, hätte er wahrscheinlich gesagt, nee, ich gehe lieber zu Mainz, ja, weil
der hätte
ich
gesagt,
möchte nicht absteigen.
Könnt ihr mir Philipp Tietz und Geraldo Becker besorgen?
Ja,
St. Pauli hätte gesagt, nee, kriegen wir nicht hin. Dann hat er gesagt, gut, danke.
Genau, das muss man ja auch überlegen. Ne? Man muss ja auch überlegen, okay, was kann man als FC St. Pauli überhaupt für Trainer bekommen? Ich hätte gerne Julian Schuster. Wäre der zu St. Pauli gegangen?
Gut, klar, aber
nein.
Aber was ist denn die Konsequenz daraus? Denn also man hat sich dann abhängig gemacht von Alexander Blessin. Ich denke, so kann man es ja dann schon formulieren, weil man eben so eng mit ihm zusammengearbeitet hat, dass der Kader so passgenau auf ihn zugeschnitten ist. Gleichzeitig haben wir aber vorhin schon immer wieder Dinge besprochen, wo man gesagt hat, das Team wirkte so, als ob es auf dem Spielfeld nicht immer alle gleich dieselbe Idee hätten, wie man anläuft, nicht auch immer alles gleich funktioniert hat. Du hast ja jetzt auch schon zwischenmenschliche Dinge angesprochen, die so zumindest im Subtext mal zu erkennen waren. Plus, wir haben dann hier an der Stelle dann eben doch das, was wir vorhin aufgeschoben haben, nämlich noch die öffentliche Darstellung von Alexander Blessin. Das ist nicht der Hauptteil seiner Trainerarbeit, das ist der kleinste Teil, es ist aber der sichtbarste Teil davon. Und da hatte ich schon den Eindruck, in dieser ganzen Apathie, die St. Pauli und auch das Umfeld in Teilen der Saison gepackt hat, dass auch er nicht in der Lage war, dem öffentlich irgendetwas entgegenzusetzen. Also vor dem letzten Heimspiel spricht er, glaube ich, zum Beispiel gar nicht über die Rolle der Fans und dass es ja ein Vorteil ist, ein Heimspiel zu haben. Er erwähnt das irgendwie, glaube ich, so an einer kurzen Stelle. Glaubst du, dass auch das eine Rolle gespielt hat bei diesem Abstieg und wie bewertest du das? Ich sage jetzt nicht Alexander Blessin raus, das steht mir auch gar nicht zu, aber ich finde es dann schon bemerkenswert, dass ich das Gefühl hatte, in der Vorsaison, da hatte der auch manchmal, also da war er auch manchmal deutlich genervt und hat auch mal entsprechend geantwortet, das ist auch völlig fair, darf er ja auch sein, aber der hat manchmal auch richtig kernige Ansagen gemacht, hatte ich den Eindruck, die auch gut verfangen haben in der Öffentlichkeit. Mhm. Und in dieser Saison, ich weiß nicht, ob mir das alles durchgerutscht ist, aber ich habe ja schon relativ viele Pressekonferenzen versucht zu gucken, da hatte ich den Eindruck, boah, ist der müde. Also ja.
Ja, das ist interessant, ne? Dieses boah, ist der müde. Das ist eine interessante Frage, was auch jetzt direkt nach Saisonende aufgekommen ist. Da geht es nämlich eigentlich auch nur um diese Energie, ne? Also er sagte auch, da ist eine Leere. Und ich selber habe ja auch gesagt, ich war schon im März leer oder im April oder so hatte ich. Und warum sollte es Blessin nicht anders gehen? Ne? Der hat nach der letzten Saison hat er schon gesagt, boah, das hat ganz schön viel Energie gekostet. Ich muss mal kurz durchatmen, auch bevor ich überhaupt sage, ich mache die nächste Saison noch mit. Das Gleiche hat er jetzt sozusagen auch wieder gesagt. Ich weiß nicht, wie der dann in der Ansprache zum Team war, was die Energie und so anging. Also diese Sache mit, dass er nicht über die Rolle der Fans spricht, das würde ich wegwischen, weil das macht er oft und das macht er auch glaubwürdig.
Okay, fair.
Irgendwann hat man sich die Aussagen selber, also irgendwann fängst du halt an, auch als Trainer dich zu wiederholen mit deinen Aussagen, wenn du immer das Gleiche sagen musst, weil sich an dem Status quo sozusagen nichts verändert als Team und du da immer noch unten drin steckst, dann kannst du nichts, dann wird's irgendwie schwierig. Was ich spannend fand, und da habe ich ganz bewusst mal, also kein Spiel draus gemacht, aber ich habe es ganz bewusst, ich habe ihm 3 Pressekonferenzen in Folge, kurz vor Saisonende, Freiburg, Bayern, Köln war das, glaube ich, die Kombination Bayern, Freiburg, Köln oder Union noch dazwischen, ich kriege es gerade nicht mehr genau zusammen, aber da habe ich ihm 3-mal eine ähnliche Frage gestellt. Quasi habe ich eingeleitet mit der These, eigentlich könnt ihr euch nicht mehr leisten, nur unentschieden zu spielen, ihr müsst eigentlich gewinnen. Mhm. Wie verändert das euer Spiel? Weil Alex Blessin sonst immer gesagt hat, ja, dann geht halt ein Spiel 0-0 aus, wenn wir vorne nicht erfolgreich sind. Und das ist vielen inzwischen sehr, sehr sauer aufgestoßen, diese Aussage, beziehungsweise es gab letzte Saison, hat Dapo Afolayan, der hat ein bemerkenswertes Interview nach Saisonschluss gegeben und gesagt, ja, für mich persönlich war das letzte halbe Jahr beschissen und er hätte gern mehr gespielt, er ist auch der Meinung, dass er mehr hätte spielen müssen. Die Meinung ist natürlich, da gehen die Meinungen auseinander, aber wirklich mehr hätte spielen müssen. Jetzt bei den Blackburn Rovers, wo er dann im Winter hingegangen ist, da hat er noch viel weniger gespielt als bei St. Pauli, aber ist ja auch egal. Aber er hat noch was gesagt. Er hat gesagt, ich möchte, in diesem Moment kriege ich es nicht mehr genau zusammen, aber er hat sowas gesagt wie, ich möchte auf Sieg spielen, ich möchte nicht auf Unentschieden spielen. Mhm. Und das ist ein großer Unterschied. Genau, er hat irgendwie gesagt, er möchte nicht mehr auf 0-0 spielen oder hoffen, das Spiel nicht zu verlieren, sondern er möchte versuchen, Spiele zu gewinnen. So rum hat er es gesagt. Ich möchte nicht mehr versuchen, Spiele nicht zu verlieren, ich möchte Spiele gewinnen. Und das war, damals hatte man damals schon als klare Kritik an der Herangehensweise von Alex Blessin verstanden. Und dieser Fokus auf 0-0 beziehungsweise so ein Ergebnis so lang wie möglich zu halten und mal gucken, ob man hinten raus ein bisschen Glück hat, das ist halt irgendwann nicht mehr aufgegangen. Ich fand es auch ganz spannend, dass man dann am Saisonende, jetzt am letzten Spieltag, ausgerechnet an diesem letzten Spieltag, schon ironischerweise, konnte da nicht mehr auf 0-0 gespielt werden. St. Pauli musste gewinnen. Alles andere war, ist Abstieg, so ungefähr. Also es konnte nicht mehr dieser Herangehensweise, wir halten das so lang wie möglich, das ging einfach nicht mehr. St. Pauli musste auf einmal spielen. Und man hat sowohl den positiven Effekt davon, aber auch den negativen Effekt davon gesehen. St. Pauli hat mehr Chancen gehabt, ist aber hinten komplett ins Schwimmen geraten. Ne? Also Wolfsburg hätte 5 Tore machen können, vielleicht sogar müssen.
Das war der zweithöchste Expected Goals Wert, den man gegen sich hatte, nach dem Heimspiel gegen Bayern, gegen den VfL Wolfsburg.
Und genau, und da muss man halt irgendwie sagen, ich glaube, dann geht es halt 0-0 aus oder dieser Fokus auf die 0 ist eigentlich eher was Pragmatisches gewesen. Ich würde behaupten, niemand spielt gerne 0-0 oder versucht 0-0 zu spielen, aber es ist einfach, alle möchten gerne Offensivfußball haben, aber Alex Blessin, der ja davor nicht dafür bekannt war, auf 0-0 zu spielen mit Union Saint-Gilloise, hat er unfassbar aufregenden Offensivfußball spielen lassen. Aber ich glaube, der hat einfach pragmatische Lösungen gesucht. Wie schaffe ich es am ehesten mit diesem Kader, mit den Spielern, die ich habe, mit den Qualitätsunterschieden, die es in der Liga gibt, am ehesten die Klasse zu halten? Und da hat er gesagt, mit Kratzen, Beißen, Treten, irgendwie so lang wie möglich die Null halten und dann mal gucken, ob vorne was geht. Aber der Fokus ist ganz klar dieses Halten der Null.
Und hat er das auch gesagt, als du ihn das 3-mal gefragt hast? Da, weil das war ja dann 27.
Spieltag. Das ist ja das Spannende jetzt.
28. Union.
Schon wieder eine Riesenklammer aufgemacht. Ja, aber er hat das nicht gesagt, aber er hat es anders formuliert. Er hatte gesagt, ein Punkt kann sehr viel wert sein, wenn wir den holen. Ne? Und dass das ein bisschen abhängt. Das
zündet einen auch nicht gerade an.
Ja, das zündet einen nicht an, absolut. Aber es ist, also ja, es ist nicht, aber man muss dann auch überlegen, ich habe dann auch lange drüber nachgedacht, was bringt mir diese Aussage eigentlich, wenn er, oder was ist das eigentlich? Das ist eigentlich eine fiese Frage, die ich ihm stelle, weil natürlich musst du, gerade als Trainer, musst du natürlich hochnehmen und sagen, ja, okay, ein Punkt bei Union oder ein Punkt gegen Köln ist zwar scheiße, ich würde lieber gewinnen, aber er hilft mir vielleicht irgendwie viel mehr, als wenn ich da versuche zu gewinnen und dann verliere sozusagen. Hauptsache nicht verlieren. Und ja klar, ist das ein Signal, wo man denkt so, das ist jetzt nicht so geil, wenn man irgendwie sagt, ja, ich will hier unbedingt, also wenn er jetzt sagt, ich will unbedingt gewinnen, insgeheim sagt er aber, ja, mir wäre auch ein Punkt, wäre mir auch lieb. Das ist vielleicht die bessere Variante. So hat man Blessin jetzt aber auch inzwischen in den 2 Jahren auch jetzt kennengelernt, dass der da doch, also die Wahrheit eher auf der Zunge trägt, ne? Also der sagt schon, was er denkt dann auch, ne?
Es ist halt die Frage, ob das so stimmt. Also ich würde jetzt unheimlich gerne Martin Raffert dazu schalten. Der hat mir mal, ich glaube, in einem der Taktiksegmente in den letzten Jahren, da hat er mir mal vorgerechnet, und da gibt es wohl auch Untersuchungen dazu, wie selten eigentlich Tordifferenz sowieso über Auf- und Abstieg entscheidet. Das kommt quasi sehr, sehr selten vor. Herzliche Grüße nach Fürth und Düsseldorf. Es tut mir sehr leid. Mhm. Ihr seid die Ausnahme. Und wie selten tatsächlich auch ein einzelner Punkt entscheidet. Weil seine These nämlich damals war, wir kamen damals, leider erinnere ich mich nicht mehr, in welcher Saison es war. Seine These damals war, immer auf Sieg spielen, egal ob du 0-4 verlierst, rechnet sich eher statistisch gesehen, und das wurde wohl auch untersucht, als eben zu sagen, nee, jetzt sichern wir das Ergebnis ab oder jetzt gehen wir auf den einen Punkt, den wir vielleicht haben, wir uns nicht die Tordifferenz zerschießen oder was auch immer.
Ja, das ist ja auch mathematisch, kannst du das ja relativ, weil es 3 Punkte für einen Sieg gibt und nicht sozusagen eine Stufe höher ist, sondern weil es 2 Punkte mehr gibt als für einen Unentschieden und du nur einen Punkt verlierst, wenn du verlierst. Im Vergleich zum Unentschieden ist das ja mathematisch schon so, dass man sagen kann, okay, die Wahrscheinlichkeit, also das lohnt sich schon, auf Sieg zu spielen. Ja, es ist schwierig, total schwierig. Auch hier fehlt die Gegenprobe, aber dieser Ansatz, also wenn man sagt, so okay, Energielosigkeit, da fehlt der Wille und so. Ich weiß nicht, ob er wirklich gefehlt hat. Ich glaube, ich halte es für puren Pragmatismus, der da gefahren wurde. Und ist es dann irgendwie hilfreich, wenn man das auch öffentlich kundtut, diesen puren Pragmatismus? Wäre es da vielleicht hilfreicher gewesen, wenn man irgendwie 2-3 fetzige fetzige Aussagen trifft, wo man sagt, ey, wir müssen hier gewinnen. Was passiert denn dann, wenn du dann nicht gewinnst, so ungefähr? Musst du dann die Mannschaft anzählen? Bist du dann selber, bringst du dich dann selber so in die Bredouille, weil du dann nicht gewonnen hast? Dann, weil du dir ja selber irgendwie sagst, ey, wir müssen gegen Köln gewinnen, das Heimspiel. Wenn wir nicht gewinnen, dann ist scheiße, dann sind wir
abgestiegen. Aber in der Bredouille war man so doch auch. Und dem Team würde er ja nicht gesagt haben, spielt mal nur auf 0-0. Also ja, klar, ist das schon seine Maßgabe. Das hören wir ja dann aus dem raus, was Afolayan gesagt hat. Aber ich glaube nicht, dass in diesen so mystifizierten 2 Minuten Ansprache vor jedem Spiel, in dem je mehr man brüllt, desto besser ist man als Trainer, zumindest wirkt es in der Öffentlichkeit so, da wird er nicht gebrüllt haben, und heute halten wir den Punkt. Das glaube ich einfach nicht. Also,
nein, das glaube ich auch nicht. Aber trotzdem kannst du ja mit, also er hatte dann nach der 7. Niederlage in Folge in der Hinrunde, hatte er auch öffentlich dann gesagt, dass dieser Fokus jetzt wieder mehr auf die Defensive gelegt wird und weniger auf die Offensive. Und du hattest schon gesagt, während dieser Phase war auch sowohl davor als auch danach war der Expected Goals Wert der Offensive auch schon schlecht. Ja, also da hat sich nicht viel getan, aber da hatte er dann auch ganz öffentlich gesagt, so, wir fokussieren uns jetzt wieder mehr auf defensive Stabilität. Das geht Hand in Hand mit dem, was Andreas Bornemann dazu sagt. Der sagt das auch. Ich weiß gar nicht mehr, aber ich glaube, er hat es letzte Saison hat das gesagt. Wir sind ein Team, was versuchen muss, so lange wie möglich das Spiel offen zu halten und am Ende seine Chance suchen muss. Also da sind die sich einig. Das ist so. Und ich muss ehrlich gestehen, ja, Gegenbeispiele gibt's genug. Schau dir Bochum an, wie die unter, wie hieß er, Zeidler zu Saisonbeginn gespielt haben. Die haben versucht, offensiv zu spielen. Schau dir Holstein Kiel die gesamte letzte Saison an. Die haben auch versucht, Tore zu schießen. Die waren schlechter als St. Pauli letzte Saison. Das heißt, die letzte Saison, ja klar, es gibt dann irgendwie so ein paar Einschnitte oder ein paar Einschränkungen. Man hat auch ein bisschen mehr Glück gehabt und so. Aber trotzdem ist das Vorhaben des FC St. Pauli in der Vorsaison mit diesem Fokus auf die Null im Vergleich zu Bochum und Kiel komplett aufgegangen. Und deswegen würde ich schon sagen, ja, okay, das kann ich schon nachvollziehen, dass die das dann so gemacht haben. Dass man dann im Saisonverlauf, wo man gemerkt hat, okay, das funktioniert hier, die Saison funktioniert es irgendwie nicht, warum auch immer, dass man dann nicht umgeschwenkt hat, dass man dann nicht da irgendwie den Fokus irgendwie in andere Richtungen gelenkt hat, ja, weiß ich nicht.
Ja, okay.
Also zu der Phase, als Blessing gesagt hat, wir verschieben den Fokus jetzt wieder mehr auf eine stabile Defensive, das ist ja auch etwas, was du machst. Das machen ja auch neue Trainer, wenn die kommen. Ja, die sagen erstmal, okay, Hauptsache wir stehen erstmal dicht. Ja, so, ja, ne? Das ist ja quasi der Reset-Knopf, den er selber gedrückt hat, ohne dass der Trainer gewechselt wurde, hat er quasi das einmal gewechselt und dann sozusagen selber das irgendwie angeschoben. Aber ja, hätte man vielleicht während der Saison, hätte man dann einfach das Visier hochklappen sollen? Ich weiß es nicht.
Ja, ich meine, was du sagst, ist schon natürlich wichtig. Also ich habe hier die Abschlusstabellen der letzten 15 Jahre und ich würde jetzt grob schätzen, dass in 12 der 15 Jahre es Teams gab, die weniger als 26 Punkte hatten. Und es gibt aber ganz, ganz wenige Jahre. Letztes Jahr ist eins, das VfB Stuttgart Relegationsjahr ist eins. Und das HSV, also eins der HSV-Relegationsjahre, das erste ist eins, wo man aber mit 29 Punkten oder weniger noch Relegation gewesen wäre. Also mit 26 bist du eigentlich nie schlechteste in der Liga gewesen. Das ist jetzt in dieser Saison so. Aber du bist eben auch extrem selten mit 29 Punkten noch in die Relegation gekommen. Und letztlich hat ja dann Blessin und St. Pauli die Karten gespielt, die in dieser Saison im Spiel waren. Diese Saison war einfach sehr schlecht vom Abstiegskampf her. Ich meine, es haben sich Teams mit 32 Punkten, haben sich mit einem Punktevorsprung noch gerettet. Das zeigt schon, wie dieser Abstiegskampf verlief. Und das bringt uns ja auch zu dem Punkt, den du vorhin schon mal kurz angesprochen hast, nämlich, dass der FC St. Pauli gar nicht so weit von seinem Saisonziel entfernt war. Und das klingt erstmal falsch, aber ich vermute, dass auch daher deine Argumentation kommt. Oder wie hast du das gemeint?
Ja, genau. Also es ist ja, und jetzt kommt wieder die alte Leier von finanzielle Unterschiede und so. Aber vor der Saison war klar, durch die Aufsteiger Köln und HSV, und ich meine, was haben die investiert im Vergleich zum FC St. Pauli? Was konnten Köln und HSV? Köln wegen Transfersperre, HSV, weil die halt, was weiß ich, ich schätze mal, ganz vorsichtig schätze ich, die nehmen einfach 20 Millionen Euro mehr pro Saison allein durch den Stadionbetrieb ein als St. Pauli. Die haben einfach andere Möglichkeiten. Und dann haben sie auch noch so Glücksgriffe wie Vuskovic, der dann irgendwie eine emotionale Bindung hat oder so. Da merkst du dann, hast du relativ schnell gemerkt, auch wenn die am Anfang noch nicht in der Bundesliga waren, als St. Pauli die geschlagen hat, aber hast du relativ schnell gemerkt, okay, die sind einfach nicht keine Liga höher, aber die sind auf einem höheren Level. Also wenn die ihr normales Level spielen, dann haben die eine höhere Wahrscheinlichkeit zu punkten als der FC St. Pauli. Der FC St. Pauli muss immer an das Maximum kommen, mhm, um überhaupt die Wahrscheinlichkeit zu haben, Punkte zu holen. Und sobald die davon abweichen, verlieren die auf jeden Fall. Das hast du in den
bei anderen Clubs hast du nicht gehört. Willst du ganz kurz hören, den Unterschied zwischen Rohergebnis St. Pauli und HSV, Saison 23/24, letzte veröffentlichte DFL-Zahlen?
Bitte, ja.
100%.
Nein, ich weiß.
Also der Unterschied sind 100%. Der HSV hat 68 Millionen Rohergebnis, der HSV hatte 119 Millionen pro Ergebnis.
Naja, okay. Hm, naja. Mhm. Gut, das wird sie wahrscheinlich die Saison nicht so groß anders ausgesehen haben, wobei St. Pauli ist ja auch egal. Man weiß, worauf ich hinaus will, aber ja, es war schon so, dass man irgendwie, letzte Saison waren Bochum, Kiel, Heidenheim und der FC St. Pauli, das waren die vier, wo man gesagt hat, so, okay, das sind die Abstiegskandidaten. Das heißt, da war auch schon vor der Saison klar, okay, einer von den Vieren bleibt drin. Also der kann sich da gar nicht wehren, selbst wenn er richtig scheiße spielt,
ja, stimmt,
der bleibt drin. Mhm. So, und da wusste man diese Saison schon, ja, okay, Köln und HSV, die werden das einem nicht so leicht machen. Also das klingt jetzt viel fieser Bochum und Kiel gegenüber, als es eigentlich gemeint ist, aber es war schon klar, das wird viel enger für den FC St. Pauli als in der Vorsaison oder die Wahrscheinlichkeit ist einfach geringer. Und da war schon klar, okay, Heidenheim musst du auf jeden Fall hinter dir lassen, sonst hast du gar keine Chance. Und da musst du einen Club hinter dir lassen, der finanziell anders aussieht. Und wenn du direkt die Klasse halten willst, dann musst du zwei Clubs hinter dir lassen, die finanziell anders aufgestellt sind, die bessere Kader haben, weil sie mehr Gehälter zahlen und. Ja, das muss man dann irgendwie machen. Deswegen war schon relativ klar, dass irgendwie, also ich meine, Uke Göttlich hat das zu Saisonbeginn gesagt oder Andreas Born, und die haben schon gesagt, Relegation, also Platz 16, das wäre ein Erfolg, mhm, für den FC St. Pauli. Und da lag, glaube ich, auch so ein bisschen eine Schwierigkeit drin. Dann ist St. Pauli mit 7 Punkten aus 3 Spielen gestartet. Und da hat man auf einmal, weißt du, dann sagt irgendwie Chris Kramer, sagt dann irgendwie Copper 90, das war was, das war Fußballschuh, glaube ich, ne? Ja. Der sagt im Copper TS Podcast, ja, St. Pauli wird bis zum Ende um den Europapokal mitspielen und so, und alle hören auf einmal
Leute,
nur noch das
Wort. Ich habe schlechte Takes. Also, ja, ich bitte genau. Euch.
Du hast auch gesagt, St. Pauli hat wie der Europapokal-Teilnehmer gespielt.
Ja, ja, Moment, ich habe gesagt, ja, es gab Phasen, in denen St. Pauli aussah wie ein Europapokal-Teilnehmer.
Ja, sahen sie auch, aber weil der HSV auch richtig schlecht gewesen ist. Aber weißt du, wir haben das alle nicht sehen wollen. Also, wir haben alle so gedacht. Ich habe auch, meine Berichterstattung zu dem Zeitpunkt ist auch komplett rosa-rot eingefärbt gewesen. Der Einzige, bei der da sich irgendwie hingestellt hat und gesagt, ey, Moment, Leute, passt mal auf, wir spielen ganz schön scheiße. Ganz so extrem hat es nicht gesagt, aber es ist Hauke Wahl gewesen. Der hat die ganze Zeit während dieser Spiele hat er immer gesagt, ja, wir haben hier jetzt gegen Augsburg gewonnen und 7 Punkte nach 3 Spielen sind super, aber eigentlich stehen wir nicht so stabil wie in der Vorsaison. Defensiv sind wir nicht so stabil wie in der Vorsaison. Das läuft hier noch nicht so, wie es laufen soll. Das hat er die ganze Zeit gesagt, das wollte nur irgendwann, wollte das niemand mehr hören. Und dann verlierst du auf einmal 9 Spiele in Serie und denkst dann auf einmal, oh, hätten wir mal auf Hauke gehört, so ungefähr, ne? Wären wir mal so fokussiert geblieben oder so, ne? Ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Saisonstart viel mehr kaputt gemacht hat, als dass er geholfen hat beim FC St. Pauli.
Dennoch war man eigentlich relativ nah an den Saisonzielen. Das ist ja eigentlich der
genau, Takeaway. Genau, darauf zurück. Ja, genau. Wenn du am letzten Spieltag, wenn du da, hast du mehrere Möglichkeiten, wenn du einen Punkt gegen oder wenn Köln nicht den späten Ausgleich macht durch Waldschmidt im Heimspiel gegen im Auswärtsspiel bei St. Pauli. Da hat St. Pauli bis zur 85. 1-0 geführt. Wenn die das über die Zeit bringt, dann sieht das ganz anders aus. Dann gehst du ins letzte Spiel gegen Wolfsburg mit einem 2-Punkte-Vorsprung. Dann kannst du auf 0-0 spielen. Mhm. Dann kannst du sagen, dann geht's halt 0-0 aus. Uns ist das scheißegal, ob es 0-0 ausgeht. Oder wenn du in Heidenheim nicht verlierst, wenn du dieses unsägliche Spiel da in Heidenheim nicht verlierst, wenn du da irgendwie einen Punkt holst, auch da hat St. Pauli Chancen gehabt. Es ist so eine Kleinigkeit, wenn St. Pauli mit einem besseren Torverhältnis als Wolfsburg ins letzte Spiel geht und da auf Platz 16 ist, zugetraut hätte ich St. Pauli das, dass sie die Null halten können tatsächlich in dem Spiel, weil Wolfsburg war auch echt nicht gut. Also die waren gut, weil St. Pauli musste, so ungefähr, weil die offensiv mussten. Und da merkt man mal, okay, das ist irgendwie ein Punkt, ein Spiel, mag es eine Schiedsrichterentscheidung sein, das war jetzt nicht das Problem des FC St. Pauli, aber eine Sache, und St. Pauli hätte dieses Ziel, Platz 16, erreicht. Da ist gar nicht so weit weg. Am Ende siehst du Platz 18, 26 Punkte, boah, sind die schlecht und so. Aber dieses letzte Spiel, wenn St. Pauli das gewinnt oder wenn die woanders vorher gepunktet hätten, einen Punkt mehr geholt hätten, dann wäre das ganz schön, dann wären die ganz schön nah dran gekommen an dieses Saisonziel, dann hätten wir Relegation gespielt. Das heißt, das muss man alles, wenn man das alles so ein bisschen einordnet, dann muss man sich das irgendwie anschauen. Und bevor wir diese Aufzeichnung angefangen, habe ich dich extra nochmal gefragt, weil Andreas Bornemann hat das gestern in der Medienrunde erzählt, der Sportchef von St. Pauli hat gestern in der Medienrunde gesagt, hat nochmal dargestellt, wie unfassbar schwer es ist, als Aufsteiger in der Bundesliga zu bleiben überhaupt, und zwar langfristig und längerfristig, es sei denn, du bist Stuttgart oder Köln oder so, bist du einfach groß genug als Verein, aber wenn du ein kleinerer Verein bist, der da hochkommt, ich nehme da jetzt Leipzig mal mit rein, aber Bornemann hat jetzt gesagt, die einzigen beiden Clubs, die aufgestiegen sind und sich etabliert haben in den letzten 10 Jahren in der Bundesliga, sind Union Berlin und Leipzig. Mhm. Und Leipzig ist da hochgekommen.
Ja, gut.
Wissen wir alle, wie die hochgekommen sind. Ja. Union Berlin
und Union
finanziell
hat auch nur die Null gehalten.
Hat auch die Null
gehalten. Also ich habe ja alles richtig gemacht.
Haben auch nur die Null gehalten und sind aber mit einem ganz anderen finanziellen Modell reingegangen in die Bundesliga. Und das sind einfach beides keine Wege, die der FC St. Pauli gehen würde. Das würden dann viele, auch inklusive mir, richtig scheiße finden. Beschissener als, ja, ich finde das auch richtig beschissen, aber beschissener als mit dem Weg, den wir jetzt gegangen sind, abzusteigen.
Das bindet so es wirklich sehr, sehr schön ab. Das ist wirklich so. Also keine Quatrix- und Kölmel-Millionen, sondern lieber so wie jetzt mit in dieser Saison.
Trotzdem bin ich damit nicht zufrieden. Ja, ne? Ich weiß, dass das jetzt, also das soll jetzt nicht so klingen.
Ich kann auch die Kommentare schon antizipieren. Du kennst sie auch, weil das natürlich auch unbefriedigend ist. Also du kriegst mehr Zuspruch, wenn du richtig dich auskotzt, wie beschissen die Saison war, wie schlecht die Spieler waren, dass alle ausgewechselt werden müssen und dass es so nicht weitergehen kann. Da kriegst du in der Regel mehr Zuspruch, weil es die Leute hören, die gerade sowieso auf der Suche sind, entsprechenden Content zu hören. Mit diesen differenzierten Inhalten, wo du dann eben sagst, naja, eigentlich waren wir relativ nah an dem, was man halt rausholen konnte, und hier ist ein bisschen was schiefgelaufen und hier ist ein bisschen was schiefgelaufen, und näher am Trainer festzuhalten, wer beweist mir eigentlich, dass es ohne Mittrainer besser gewesen wäre. Das ist natürlich das Langweiligere. Ich glaube aber, dass man langfristig halt mit dieser differenzierten Sicht viel näher an der Realität ist. Welche Schlüsse man daraus zieht, das ist dann trotzdem noch was Subjektives. Du kannst quasi auch nach dieser Sendung zum Schluss kommen, Alexander Blessin ist wahrscheinlich nicht der richtige Trainer für St. Pauli, obwohl wir so differenziert und zurückhaltend waren. Du kannst aber auch bei dem Schluss rauskommen, letztlich ist man mit einer Zweitligataktik in der zweiten Liga gelandet und hat aber damit jetzt auch bessere Startvoraussetzungen für die nächste Saison. Und deswegen ist es, glaube ich, so, dass es manchmal auch so verlockend ist, quasi die plakativere These zu machen, weil du damit nicht ständig dieses einerseits-andererseits auffangen musst, weil das ist halt langweilig, aber dieses einerseits-andererseits ist die Realität, in der sich die Fußballvereine bewegen, außer sie sind 50+1 Maßnahmen. Ehrlich gesagt ist da alles egal. Also das ist einfach, das muss man wirklich so sagen.
Also, ja, ist ja so.
Man darf ja trotzdem dann Hoffenheim dafür loben, dass sie jetzt dann mal Spieler gekauft haben, die zu ihrem Trainer passen und ein bisschen versuchen, den Kader auszusieben. Aber man sollte ihn definitiv deswegen keinen Orden verleihen, weil Hoffenheim ist es wurscht. Die geben einfach Geld aus, das ist meine Güte, und dann verpassen sie die Champions League. Und hast du da irgendeine brennende Mülltonne vor Erregung gesehen? Nein, ist ihnen alles egal. Ja, okay, dann kann man es entsprechend auch ein bisschen behandeln. Dann darf man sich das auch rausnehmen, zu sagen, ja gut, kickt mich jetzt nicht so zu 1000%, auch wenn ich euch natürlich gratuliere, dass ihr mal gute Entscheidungen getroffen habt. Aber ja, jetzt habe ich meinen Punkt vergessen.
Ich weiß den Punkt, aber möchte ich nochmal stressen, sozusagen, das ganze Ding. Natürlich kannst du mutige Entscheidungen treffen, wenn Geld keine Rolle spielt.
Klar, schau dir die Wintertransfers von Wolfsburg an, das ist ein Witz. Ich kenne Wolfsburg-Beobachtende, die sehr, sehr nah dran sind, die gesagt haben, allein wegen dieser völlig verfehlten Transferpolitik, an der jetzt nicht diejenigen schuld sind, die kommen, sondern Peter Christiansen, der quasi gar keine Transfers vorbereitet hat im Winter, allein deshalb hätte man dem VfL den Abstieg gewünscht, weil das einfach so unprofessionell ist, dass die Balken krachen, sich biegend krachen. Aber ist halt nicht so.
Ist so.
Ja, kannst nichts machen.
Gut, wir sind abgedriftet, Max. Wir sind abgedriftet. Du warst schon am Abbinden.
Ich war schon am Abbinden, denn ich glaube, dass wir nämlich eigentlich die wichtigen Punkte schon so umrissen haben und alles andere dann auch schon in der Zukunft liegt. Sowohl die Blessin-Entscheidung als auch dann eben die Art und Weise, wie man die zweite Liga angeht, wobei wir da ja eben schon viel besseres Bild haben als eben bei anderen Teams, wie zum Beispiel Heidenheim. Aber wir müssen natürlich noch die jetzige Saison abschließen, und die gilt erst als abgeschlossen, offiziell von der DFL lizenziert. zertifiziert, wenn du deine Awards verliehen hast. Deswegen fordere ich jetzt dir.
Oh Mann, du weißt gar nicht, seit mir das gesendet wurde, denke ich darüber nach und ich habe bei 2 muss ich das jetzt aus dem Bauch heraus entscheiden, weil ich einfach keine richtige...
2 von 3 Awards machst du aus dem Bauch heraus. Nicht schlecht.
Nee,
sehr gut. Der faktenbasierte Tim. Jetzt erleben wir endlich meine Bauchentscheidung. Stark. Ja, wer ist denn dein MVP? Kommt der jetzt aus dem Bauch oder kommt der aus deinem Kopf?
Ja, der kommt auf jeden Fall aus dem Bauch. Ich habe überlegt, ob ich gar keinen nominiere, weil alle unter ihren Niveaus geblieben sind, unter ihren Leistungsniveaus, auch die Neuzugänge und. Da hat es einfach niemand auf so ein Level geschafft, wo man sagt so, ja, okay, der ist richtig gut oder so gut wie letzte Saison oder hatten wir ja, ne, sowohl die Arrivierten als auch die Neuzugänge, die haben das alles nicht erreicht, das Niveau. Deswegen James Hens.
Ja, genau. Das wäre jetzt auch mein Vorschlag gewesen. Da haben wir ja gesehen, was passiert, wenn er nicht da ist. Ich glaube, müssen wir nicht weiter ausführen. Der hat ja ein komplettes eigenes Kapitel bekommen. Und wer ist dann der Unsung Hero?
Ja, das ist jemand, der seit Jahren immer wieder Löcher stopft und da einfach so eine grundsolide Leistung bringt. Nicht überragend spielt, aber einfach immer da ist, wenn es brennt, ist Lars Ritzka. Mhm. Und man soll das ja nicht glorifizieren, dass Spieler mit Schmerzen spielen oder so, aber Lars Ritzka hat Rückenprobleme schon seit längerer Zeit, auch letzte Saison schon gehabt, der kann nicht länger als 60 Minuten spielen, der muss dann ausgewechselt werden. Aber diese 60 Minuten, die, also ich weiß nicht, die wird er nicht unter größten Schmerzen durchziehen, weil sonst würde er irgendwann sagen, ey Leute, das hat doch überhaupt keinen Sinn mehr. Seit Jahren spiele ich hier mit Schmerzen. Aber diese 60 Minuten sind immer gut. Die sind nicht so, dass man sagt, boah, was für ein geiler Kicker. Und nicht so, dass ich bin mir ganz sicher, dass der in keinen Notizblöcken von irgendwelchen Scouts aus der Bundesliga oder irgendwo drin landet. Aber das ist so ein wertvoller Spieler, der einfach, der wird wahrscheinlich nie wirklich Stammspieler beim FC St. Pauli werden, aber der ist immer da, egal ob auf der Innenverteidigung. Der könnte auch im Sturm spielen, das wird er auch gut machen. Aber das ist so ein Spieler, das ist so ein Unsung Hero, so ein klassischer Unsung Hero, würde ich sagen.
Das ist wirklich schön. Ich habe gerade nachgeguckt, aber ich kann mich nicht mit Lorbeeren schmücken. In meinen 14.000 Zeichen zu dieser Saison vom FC St. Pauli kommt Lars Ritzka nur 2 vor und das ist quasi bei der Kaderanalyse, die ich vor der Saison gemacht habe. Also er ist leider auch mir durchgerutscht. Schön, dass du ihn...
Ja, rutscht er ganz viel. Mir auch ständig. Der kriegt viel zu wenig Aufmerksamkeit dafür. Aber er möchte die auch nicht haben. Er möchte auch immer in der Mixzone, wenn ich ihn frage, ob er was sagen will, sagt er immer, nee, kein Bock. Oder wenn ich die mal ins Mikro kriege, dann sagt er, ja, das dauert hier, wie lange soll es dauern? 20 Sekunden oder was? Du kannst mir 4 Fragen stellen, du kriegst 4 Antworten in 2 Wörtern, so ungefähr. Also so ähnlich sagt er das dann immer, ne? Also der hat auch selber keinen Bock.
Hol dir doch mal in den Podcast. Drauf. Klingt nach einem super Gast. Ja. So, der Moment der Saison, den hattest du dann ja offenbar, nee, kommt der jetzt dann auch aus dem Bauch, weil Lars Ritzka hattest du auf dem Zettel.
Nein, weil Lars Ritzka, nee, den hatte ich, das war eher so aus dem Bauch, weil ich mich entscheiden musste zwischen mehreren, ich sage jetzt nicht, wer die anderen beiden sind. Der Moment der Saison ist für mich persönlich ganz klar, ich bin nach Dortmund gefahren, ich war das allererste Mal in Dortmund, habe mir diesen Tempel des Fußballs angeschaut, der mich ein bisschen enttäuscht hat, ehrlich gesagt, aber enttäuscht wurde ich nicht, weil der FC St. Pauli ist nach 0-2 Rückstand zurückgekommen auf 2-2. Und Ricky J. Jones hat damals das 2-2 gemacht, tolles Tor nach dem Standard, so weitergeleitet. Volley, wie das Tor gefallen ist eigentlich fast egal, weil er ist danach zum Gästeblock gelaufen. Ich habe es von der Pressetribüne aus gesehen, zum Gästeblock gelaufen, hat sich da vorgestellt und gejubelt. Und das war ein Bild, das hat sich so dermaßen bei mir eingebrannt. Es war so geil. Es war wirklich, es war so unfassbar geil. Und am Ende hat St. Pauli verloren, 11 Meter danach. Das wäre vielleicht VAR der Punkt gewesen, den wir gebraucht. Ja, genau, VAR-Eingriff. Und so irgendwie so Millimeter-Entscheidung. Wieder mit Ricky J. Jones. Völlig egal. Nein, es ist natürlich nicht völlig egal. Aber dieser Moment, den werde ich mein Leben lang im Kopf behalten. Der war einfach so geil. Das war absolut geil.
Du weißt, was ich mir hier notiert habe? Unter anderem unglückliche Niederlage. Und mein letzter Satz dieses Spiels ist, defensiv aber eigentlich gute Partie.
Ja, war es auch. Ja, St. Pauli war ganz okay. Aber das lag vielleicht auch einfach an Diva Dortmund, weiß ich nicht.
Ja, ach Dortmund. Frag mich jetzt noch nicht. Ich werde am Donnerstag zu Dortmund aufnehmen. Hab jetzt schon Angst, okay, wie man die Saison irgendwie abgebunden bekommt. Aber es wird dann schon irgendwie klappen. Erst will ich noch von dir wissen, welches Emoji diese Saison beschreibt.
Ja, zählen auch Herzen. Zählen Herzen als Emojis. Klar. Ja. Dann muss ich es leider 3 nehmen. Weil es sind braun, weißes und ein rotes Herz. Aber es gibt ja auch das rote Herz zerbrochen. Das würde ich dann nehmen.
Okay.
Also die 3 braun, weiß und dann rotes zerbrochenes Herz.
Keine weiteren Fragen, Tim.
Nee, ist so.
Es war wie immer schön, mit dir zu sprechen und auch an der Stelle nochmal, du hörst es nicht so gern, aber ich freue mich auch immer über jede Frage, die du auf Pressekonferenzen stellst, weil wir einfach ähnlich über Fußball denken und ich dann eben ganz viel lerne und ich schon ganz oft mir, Pressekonferenzen laufen meistens so nebenher bei mir, während ich irgendwelche Statistiken, Sachen raussuche und so, und ganz oft habe ich bei St. Pauli Pressekonferenzen nochmal zurückgespult, nochmal angehört, was der Trainer geantwortet hat und dann meine Notizen geändert, so als hätte ich selbst gesehen, dass sie umgestellt haben, nochmal in der 30. Minute und nicht so, wie es ich aufgeschrieben hatte, zur zweiten Hälfte spielt sie ganz anders und so.
Ja, aber das ist ja genau, habe ich ja auch manchmal erfahren. Also ich muss auch ehrlich gestehen, so Fragen, vor allem an Gästetrainer, da in den meisten Fällen, ich sag mal so in 4 von 5 Fällen, brauche ich das auch für meine Spielberichte, die ich schreibe. Da habe ich dann sozusagen auch ein richtiges Interesse dran, journalistisches Interesse. Manchmal, das war zu Zweitliga-Zeiten auch so, da habe ich Gästetrainern auch taktikbasierte Fragen gestellt, einfach weil ich sie aus der Reserve locken wollte, weil ich die Reaktion von denen mitkriegen wollte. Weil es dann manchmal so, ja, so ist, die sind dann nach Abpfiff, müssen die bei der Zone am Mikro was sagen, dann müssen sie noch zur Sportschau, dann haben sie noch eine Club-TV-Aufnahme, dann müssen sie zu ihrer Mannschaft und sagen da noch irgendwas. Ach so, ganz am Anfang sagen sie auch noch was im Mannschaftskreis und so. Und dann ist die Pressekonferenz das letzte Glied in der Kette, teilweise auf dem Freitag, wenn dann 20:30 Anpfiff ist, um 0:30 Uhr oder so ist dann die Pressekonferenz. Da siehst du, wenn die Trainer ankommen, die haben einfach keinen Bock mehr, vor allem nicht Bock darauf, jetzt nochmal zum 5. Mal das Gleiche zu sagen. Und dann denen eine Frage zu stellen, mit der sie nicht rechnen, weil sie dann, das macht irgendwas mit denen. Manche reagieren irgendwie verärgert, andere reagieren auf einmal, da sprudelt das auf den raus. Andere freuen sich darüber und wissen dann gar nicht so recht, wie sie damit umgehen sollen, weil die kennen mich ja auch alle nicht. Die meisten zumindest, ja, wissen ja gar nicht, wer ich bin. Und ich nehme dann raus, denen eine Frage zu stellen, so reagieren auch manche, wer bist du? Dir antworte ich schon mal gar nicht richtig so. Aber es macht was mit den Trainern, die reagieren irgendwie darauf. Also irgendeine Art, also die müssen raus aus ihrer Komfortzone. Das fand ich irgendwie eine Zeit lang richtig spannend. Und dann brauchte ich das manchmal gar nicht.
Thorsten
für meinen Bericht.
Der war da ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ja, interessant, ja, genau. Weil wenn ich, also ich stelle natürlich, bin viel, viel seltener in Pressekonferenzen und stelle auch nicht ganz so krass taktische Fragen, aber ich bin bisher immer nur an Mauern geprallt. Höchstens, habe auch kein einziges Mal erlebt, dass da jemand gesagt hat, oh, da habe ich jetzt richtig Bock drauf zu antworten, sondern meistens wurde mir schon mimisch dargestellt, was soll jetzt denn das? Ja. Als ob ich dir das jetzt hier sagen würde. Alle hören zu. Und ja, gut. Und ich habe mich dann immer in dem Moment schon geschämt, in dem ich diesen Blick bekommen habe. Aber wahrscheinlich alles eine Frage der Abhärtung. Tim, es war wie immer sehr, sehr schön, mit dir zu sprechen. Ich bin sehr, sehr gespannt auf nächste Saison. Und danke, dass du dir Zeit genommen hast für den Rasenfunk.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die ganzen Schlusskonferenzen. Ich habe es leider in keiner einzigen geschafft, dabei zu sein, aber ich habe es immer sehr gerne gehört. Und das ist etwas, das kriegst du wahrscheinlich von jedem Gast, der über einen Absteiger berichtet, zu hören, aber das ist etwas, was ich nächste Saison richtig doll vermissen werde.
Ja, ich meine, es wäre natürlich auch richtig toll, das auch in der zweiten Liga so zu machen, aber es ist nicht zu leisten.
Nee, das kann ich absolut verstehen.
Aber
kann
hey, absolut nachvollziehen. Ich sag einfach mal, ohne dass ich es abgesprochen hätte, die Zweitliga Allstars der Liga Tour, die empfangen dich in ihre warmen Arme und in eine sehr, sehr lustige WhatsApp-Gruppe. Wenn du das möchtest, besprechen wir mal.
Oh ja, unbedingt, ja.
Off-air, aber ich sag dir, das ist zeitweise, also es ist eine der spammigsten Chat-Gruppen, in der ich anwesend bin, und ich bin in Eltern-Chats, ja. Also nur um quasi die Dimension klar zu machen, aber es ist auch eine der nerdigsten und lustigsten Chat-Gruppen, in der ich bin. Und jetzt zum Ende der
Saison. Ja, es gibt auch ein paar, auf die ich mich wieder freue. Also Grüße gehen raus an Fadi und so von Nürnbergern und so. Das mache ich auch einfach gerne.
Aber absolut. Grüße gehen raus. Also danke dir, lieber Tim. Und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern. Denn ihr wisst ja, alles im Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung auf rasenfunk.de. Da gibt es einen Unterstützen-Button. Wenn ihr da draufklickt, da erfahrt ihr, wie ihr uns Geld zukommen lassen könnt. Geht auf eigentlich jedem erdenklichen Weg. Geht sehr schnell. Und jeder Betrag hilft. Also es ist nicht so, dass uns die Leute 1.000 Euro pro Monat überweisen, sondern es überweisen eher 1.000 Leute 1, 2, 3 Euro pro Monat. Vielleicht ist es das euch wert. Guckt es euch sehr gerne mal an. Und in der Folge möchte ich mich bedanken bei Lukas L. aus B., bei Kuchen89, bei Ed B. Hohlmann, bei Christoph, bei Noval und bei Simon. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge, dann sehr gerne unter mitmachen.rasenfunk.de und wenn ihr eben auch die Zweitligasendung im Rasenfunk hören wollt, dann abonniert doch sehr gerne den Ligatur-Feed und ehrlich gesagt könnt ihr auch die anderen Feeds alle gerne abonnieren. Insgesamt sind es derer 5. Einfach nach Rasenfunk suchen in der Podcast-App eures Vertrauens und dann findet ihr sie. In diesem Sinne, bleibt oder werdet gesund und bis bald im Rasenfunk. Ciao!
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.